Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ein letztes Mal im Jahr 2025, darf ich sagen. Also die Freunde unseres Podcasts. Und ich werde immer wieder angesprochen. Das freut mich dann. Es freut mich wirklich. Ey, wir hören euren Podcast und so. Das ist schön. Auch 2025, auch nach so einer eher durchwachsenen Hinrunde tut das echt gut. Dann weiß man, okay, die ganze Arbeit lohnt sich. Und es lohnt sich auch. Oh, ich werde gleich böse am Anfang. Es lohnt sich auch, 60 oder 90 Minuten Tino Meyer zu ertragen. Hallo Tino, ich mag dich trotzdem.
Sag mal Jens, was ist denn heute mit dir los? Also das ist ja erstmal dieser Monolog zum Einstieg, der alles niedermäht, was ich vorbereitet hatte und dann diese harte Spitze, aber ja. Ich komme auch damit klar und freue mich, dich ein letztes Mal in diesem Jahr zu hören. Hallo Jens.
Hallo Tino. Und wir waren ja am Freitag gemeinsam unterwegs und das war echt schön, muss man mal sagen. Also ich sag mal so, von Dessau haben wir wenig gesehen, ich quasi gar nicht, das Schild Dessau und dann die Anhalt Arena heißt sie, glaube ich, die in so einem Industriegebiet liegt. Also ich habe einen Chef für pyrotechnische Erzeugnisse gesehen und ansonsten der Anhalt Arena. Der Glühwein war schlecht, aber das Spiel vom HC Elbflorenz hat mich aber sowas von erwärmt. Das war richtig, richtig geil. 42-34 und ich sag's gerne nochmal dazu. Rückrunde 2026. Da müsst ihr auf jeden Fall mal beim Handball vorbeischauen, denn das ist eine geile Truppe.
Ja, wir sind ja jetzt in der Jahresrückblicksfolge sozusagen, wenn man so möchte, oder in der Jahresendfolge. Und wenn man jetzt konstatiert, muss man sagen, es gibt zwei Tabellenletzte im Dresdner Sport. Das ist Dynamo und das sind die Dresdner Eislöwen. Und es gibt einen Spitzenreiter in der zweiten Handball-Bundesliga, der HC Elbflorenz. Die Tatsache, die Hinrunde als Erster abgeschlossen haben. Und jetzt erklärt sich mir natürlich auch deine Spitze. Das war am zweiten Weihnachtsfeiertag einfach zu viel, Tino Meyer. Das kann ich jetzt vielleicht rückblickend auch irgendwie verstehen. Dabei bin ich ein guter Beifahrer und du bist auch gut gefahren. Du merkst, ich baue jetzt schon vor für unseren nächsten gemeinsamen Ausflug. Nee, es war schön zusammen, wie wir nach Dessau gefahren sind und wie wir da diesen Auswärtssieg gesehen, erlebt, gefeiert haben. War eine coole Nummer.
Ja, war wirklich toll, waren viele Dresdner Fans mit und alle haben das am zweiten Weihnachtsfeiertag genossen. War echt ein geiler Ausflug. Du hast dir am Sonntag dann auch noch die Eislöwen angeschaut. Puh, das wird ein weiter Weg zum Klassenerhalt für den Dresdner Eishockey-Erstligisten.
Das muss man sagen, was man auch sagen muss, dass ich auf keinen Fall als Glücksbringer tauge. Es war ja mein erstes Heimspiel. Ich glaube nicht nur seit dem DEL-Aufstieg, sondern gefühlt seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich war einmal da. Das war noch zu Oberliga-Zeiten und Eislöwen-Fans wissen, dass das mehr als eine Ewigkeit her ist. Stand so ein bisschen so auf meiner Wunschliste, Tatsache auch mal ein Eislöwen-Heimspiel zu sehen. Jetzt am Sonntag war es soweit gegen München. Am Ende stand eine 2-5 Niederlage. Und am Ende, die Erkenntnis ist nicht neu, nee, der Weg ist weit für den Klassenerhalt. Und ich möchte fast nicht zur These versteifen, dass es für die Eislöwen noch schwieriger wird, als für Dynamo die Klasse zu halten.
Habe ich am Samstag jemanden gefragt, der ist sowohl Eislöwen-Fan als auch Dynamo-Fan, habe ich gesagt, für wen ist es denn schwieriger oder leichter, Dynamo oder die Eislöwen? Da war das München-Spiel noch nicht gespielt, da war eben der Sieg gegen Augsburg im Hinterkopf, wo natürlich auch die ganze Abstiegskonkurrenz auch gepunktet hatte. Der wollte sich auf diese Feststellung noch nicht versteifen, aber es ist natürlich brutal schwierig in der DEL für die Eislöwen drin zu bleiben, zumal die allerdings nur Vorletzter werden müssen. Aber der Abstand ist halt schon gewaltig groß.
So sieht's aus. Insofern auch für die Eislöwen im neuen Jahr große ambitionierte Ziele. Die haben ja nur keine Winterpause. Die haben, und da schließt sich jetzt langsam der Kreis und willkommen zum Fußball. Das erste große Heimspiel ist am 10.01. Jahr im Rudolf-Harbig-Stadion, im Dynamo-Stadion gegen die Eisbären Berlin. Danach kommt ein neuer Rasen rein und dann kommt.
Freut sich Thomas Stamm.
Freut sich Thomas Stamm, wenn das Hybrid-Grün richtig anwächst. Und dann ist am 17.01. Jahr schon erstes Heimspiel gegen Greuther Fürth. Und dann beginnt's. Was auch immer, die Aufholjagd idealerweise.
Hoffentlich werden wir gleich drüber reden. Zunächst mal Grüße vom Exklusivpartner.
Werbung. Liebe Dynamo-Fans, liebe Freunde unseres Dynamo-Podcasts Schwarz-Gelb. Ich wünsche euch im Namen unseres gesamten Brauereiteams heute einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht sogar mit einem leckeren Glas Radeberger Pilsener. Möge das neue Jahr für euch erfolgreich verlaufen und vor allen Dingen bleibt bitte gesund. Im Jahr 2026 präsentieren wir mit Radeberger Pilsener auch weiterhin euren beliebten Dynamo-Podcast. Neben den wöchentlichen Episoden wird es auch wieder Live-Veranstaltungen im Dynamo-Land geben, auf die ich mich besonders freue. Starten werden wir am 13. Januar pünktlich, wie immer, um 19.53 Uhr im Gasthof Dresden-Weißig. Also, bleibt gespannt. Hört auch im kommenden Jahr wieder rein, wenn es heißt Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast präsentiert von Radeberger Pilsener. Und drückt unsere SGD auch weiterhin fest die Daumen, sodass wir am Saisonende genügend Punkte für den Klassenerhalt in Liga 2 auf dem Konto stehen haben. Viele Grüße, euer Olaf Plaumann aus der Brauerei.
Ja, das war der Chef von Radeberger Pilsener, Olaf Plaumann. Und wir freuen uns echt sehr, dass unsere Kooperation weitergeht. Wir gehen ins vierte Jahr zusammen mit Radeberger Pilsener, danken uns beim ganzen Team für die Zusammenarbeit und Unterstützung. Macht echt großen Spaß. Und, Tino, wir freuen uns ja immer über Geschenke. Zum Beispiel über Geschenke in Form einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Aber der Robert Meyer, das ist der Chef von der Ottendorfer Mühlenbäckerei, der hat uns beschenkt, der hat gesagt, ihr macht so einen geilen Podcast, ich schicke euch einfach mal ein Stollenpaket. Und der hat natürlich gehört, letzte Woche, da wussten wir nicht so richtig, hat denn Tino Meyer am Heiligabend wirklich was zu essen? Und dann hat er gedacht, okay, dann kriegt der Tino Meyer seinen persönlichen Stollen. Hat er denn geschmeckt?
Mandelstollen. Ich liebe Mandel. Das wusste Robert Meyer nicht, aber er lag komplett richtig mit dem Stollen und sehr lecker.
Hat mir auch gut gefallen. Ich habe den Pistazienstollen noch gar nicht angeschnitten. Da bin ich sehr gespannt, weil die Pistazie begleitet ja uns ja durchs ganze Jahr. Speziell das Pistazieneis. Dafür mache ich ja auch immer gerne Werbung, dass man sich, egal wo man ist, ob jetzt in Lecce in Süditalien oder ich sag mal in Dresden am Großen Garten, immer gerne mal eine Kugel Pistazieneis holen kann. Natürlich schmeckt sie in Italien am besten, aber Pistazie ist so wirklich mein mittlerweile Favorite-Geschmack bei der Eissorte. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf den Pistazienstollen. Und man muss ja auch sagen, die Jungs haben ja mit Tim Schreiber, dem Gast aus unserem letzten Live-Podcast, zusammen gebacken und Tim hat dann die Stollen ans Kinderheim in Dorfheim spendiert. Würde gerne wissen, ob er selbst mal ein Stück probiert hat. Er ist ja so ein absoluter Asket.
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, in der Weihnachtszeit so eine dünn geschnittene Scheibe.
Ganz dünn, ganz, ganz dünn. Und die Freundin hat nochmal abgemessen, ob es wirklich nur 0,4 Zentimeter sind.
Und den Puderzucker runtergeblasen. Ansonsten würde ich gerne nochmal sagen, meine Entdeckung des Jahres, wenn wir jetzt aufs Jahr zurückblicken, ist Tatsache Pistazieneis, Jens. Und da sage ich danke. Und das meine ich so ernst, wie ich es wirklich versuche jetzt auch auszudrücken.
Da lohnt danke sich doch die 60, 90 Minuten mit dem Umpreis sich durchzuhalten.
Ja, und andersrum. Du siehst, du kriegst auch mal ein Lob. Du kriegst ein Lob. Und da, das kann man ja der Community mal erzählen, du bist ja nicht nur ein kritischer Weihnachtsmann, wie du letzte Folge erzählt hast, sondern du bist ja generell sehr, naja, wie soll ich sagen, mitunter unnachgiebig, was deine Mitmenschen angeht. Du verteilst ja keine ganzen Bienen, ne? Du verteilst ja gerne Bienchen für erfüllte und erbrachte Leistungen. Und wer es da zum halben Bienchen schafft, der ist praktisch schon Master. Eigentlich gibt's ein Viertelbienchen oder noch eine Einheit drunter. Aber du bekommst heute von mir ein volles Bienchen für die Empfehlung Pistazieneis. Danke, Jens.
Das ist schön. Nie für den Podcast, sondern nur fürs Pistazieneis. Ganz kurz.
Der Podcast ist auch nett mit dir. Das ist doch keine Frage. Aber Eis.
Ganz kurz. Wie war's mit dem Weihnachtsmann?
Sehr gut. Sehr gut. Das Kind war verzaubert und ich habe ganz schön geschwitzt unter der roten Kutte, aber mehr noch unter dem langen Rauschebart.
Okay.
Aber es kam gut.
Hast du gesungen?
Ja, wir haben zusammen gesungen. Oh. Leise rieselt der Schnee.
Oh.
Haben wir gesungen, weil wir uns gewünscht haben, dass der Schnee fällt, damit der Weihnachtsmann auch zurück in den hohen Norden kommt. Ne?
Oh.
Weil der Weihnachtsmann, das ist so, und das schließt sich auch wieder ein Kreis, der Weihnachtsmann hatte ja Turnschuhe an. Weißt du warum? Weil es lag ja kein Schnee. Und er musste sich ja beeilen, dass er auch alle Kinder erreicht. Also ist er gerannt und hatte deshalb Turnschuhe an.
Du hast echt viel Knete im Kopf. Aber okay, Tino, lass uns reingehen in unser Gespräch. Das wird jetzt eine launige Folge und ein launiger Jahresabschluss. Das ist eine Stammgastfolge heute. Wir haben einen, der wirklich in jeder Folge auftauchen wird, im längeren Gespräch, und einen, der häufig bei uns zu Gast war. Und dann darf man auch vom Stammgast sprechen. Thomas Nandorf schreibt für die Kollegen von Tag 24 und Dresdner Morgenpost. Thomas, guten Tag.
Guten Tag euch beiden.
Sind wir denn gerüstet für den Jahreswechsel? Nur noch mal zur Erklärung, wir erscheinen am 31.12., deshalb steht der Jahreswechsel uns ja allen noch bevor.
Ja, gut gerüstet. Wir sind bei Freunden, lassen es dort gediegen steigen. Und man muss ja danach auch wieder arbeiten. Ich weiß ja nicht, wie es beim Kollegen von der Sächsischen Zeitung aussieht, ob die am 1.1. gleich loslegen müssen. Aber ich ja.
Also der Kollege von der Sächsischen Zeitung, damit bin, glaube ich, ich gemeint, Jens, oder? Das bist ja nicht du, ne? Du bist ja der Mann vom Radio. Also ich werde das Jahr verlassen, wie ich es begonnen habe. Ich werde aus dem Jahr hinaus laufen.
Nee, dann hast du läufst um 23.45 Uhr.
Nee, das war jetzt nur so ein bisschen...
Kleines, lockeres Läufchen an der Elbe entlang, nee. Umrahmt von Pyrotechnik.
Das so spät natürlich nicht. Ich habe so einen kleinen privaten, traditionellen Silvesternachmittagslauf mit einem Kumpel. Das werden wir auch in diesem Jahr machen. Und dann beginnen ja für mich schon die Vorbereitungen. Am Samstag geht's ja ins Trainingslager.
Du darfst dieses Jahr mitfliegen.
Siehst du, Jens, so kann man das nämlich auch formulieren. Das kann man nämlich auch als Auszeichnung, kann man das nämlich auch formulieren. Ja, ich darf dieses Jahr mitfliegen.
Oh. Also Läufchen, und da spielt auch keine Rolle, ob es jetzt eisglatt ist, ob in den letzten Tagen war es ja wirklich sehr, sehr spiegelglatt, darf man sagen. Blitzeis nennt es der Experte, glaube ich. Das spielt ja in die Laufvorbereitung keine Rolle. Ich wäre ausgerutscht am Samstagabend fast und ich bin nur gegangen.
Das wiederum hat am Samstagabend mit anderen Gründen zu tun. Auch mit Eis, ja, das stimmt. Ansonsten musst du die Schritte, Jens, mit Bedacht setzen. Das habe ich jetzt...
Wie ein Pinguin.
Ja, so.
Wie ein
Richtig,
Pinguin.
Richtig, so weit nach, so ein bisschen die Fußspitzen nach außen abwinkeln und dann etwas watscheln. Nee, du hast recht, es war glatt. Ich war nämlich auch schon den vergangenen Tag gelaufen. Da muss man ein bisschen das Tempo anpassen, das stimmt. Ansonsten, der Silvesterlauf ist wirklich ein gemütlicher. Und danach, der Kumpel, der hat eine Sauna zu Hause. Insofern gibt's dann auch noch den ein oder anderen entspannten Gang mit einem gewissen Aufguss, innerer und äußerer Aufguss. Und das ist so kleine, feine Tradition. Viele Grüße gehen raus an Lars.
Finnische Tanne oder was ist da dein Lieblings?
Da lasse ich ganz immer den Lars entscheiden. Der hat praktisch das feine Händchen da.
Nein. Wir machen den Aufguss tschechischer Becherowka.
Perfekt, das wäre auch meins. Also genau, wunderbar. Also dann, lass uns mal, na, wenn du jetzt hier schon mit deinem Trainingslager beginnst, dann gucken wir gleich ein bisschen voraus und gucken dann zurück. Machen wir es so. Also erster Blick in die Vorderscheibe und dann der Blick in den Rückspiegel. Einverstanden, Tino?
Ich bin da sehr einverstanden. Wir müssen ja auch mit dem Guten anfangen, oder?
Ist das jetzt gut für die Spieler? Also Paco Testrot hat mir mal erzählt, die mussten, glaube ich, auch mal am Neujahrstag trainieren. Also das war aber noch im Schacht, weil da ging es ja relativ zügig dann los mit der Liga. Der fand das jetzt alles andere als prickelnd. Bei Dynamo ist es jetzt wenigstens der 2. Januar. Aber so komplett über die Stränge darf man da auch nicht schlagen als Fußballer, oder?
Also ich kann mich bei Paco noch daran erinnern an den 1.1., das dürfte so 2019 oder 2020 gewesen sein. Da hatten einige Kollegen noch zu kämpfen, die Spieler überhaupt zu sehen.
Du aber nicht, ne? Du
Nein, ich natürlich nicht. Ich natürlich nicht. Ich war fit wie ein ausgelatschter Turnschuh.
Sehr gut. Ja, aber 2. Januar ist natürlich auch schon ambitioniert. Aber da hält sich jetzt auch mein Mitleid in überschaubaren Grenzen, weil 2 Wochen später geht es ja dann noch schon wieder um Punkte in der 2. Liga. Und der Rückstand ist groß genug, als dass man jetzt sagen könnte, okay, gönnt euch mal noch 3-4 Tage mehr Zeit für die Winterpause.
Da hast du mit beiden Sachen so recht. Und ja, es sind 2 Wochen. Und wenn du davon eine noch in die Türkei willst oder in irgendein Trainingslager im Süden, dann bleibt halt nicht viel Zeit, ne? Dann kannst du dich natürlich auch direkt am Flughafen treffen. Aber es macht Sinn, vorher nochmal alle in der Akademie zu versammeln. Ich weiß gar nicht, das müssten wir Thomas Stamm irgendwann mal bei Gelegenheit fragen, ob bei Dynamo auch gewogen wird, ob das noch modern ist.
Aber Pep, wie bei Pep Guardiola.
Das wollte ich gerade sagen.
Noch modern? Wenn es Pep macht, ist es
aber
modern.
Aber ist, nee, da könnte ich ja jetzt wieder eine Frage stellen, ist Pep noch modern oder ist Pep schon durch?
Logisch. Na, also wie du redest. Also, na klar ist Pep noch modern.
Also und, wird auch noch gewogen.
Wahrscheinlich.
Ja, ich bin froh, dass ich nicht mehr machen muss.
Ich dachte, jetzt werden bloß noch Pulsgurte ausgewertet. Aber ist gut.
Ich würde sofort zu Tom Töll gehen, zum Zeugwart von Dynamo und der guten Seele und würde sagen, manipulier mir bitte die Waage. Sofort. Also mach da irgendwas, dass die bei mir die richtigen Werte anzeigt.
Also wir in Auerbach haben da immer ein bisschen Beschiss gemacht in früheren Zeiten. Wir wurden auch gewogen vor Weihnachten. Wir haben uns dann immer noch 3 Bierflaschen mit auf die Waage gestellt. Das ist nicht ganz so. Und die haben wir dann logischerweise nach Silvester wieder runtergenommen, dass es nicht ganz so teuer geworden ist für uns.
Aber das ist ja offensichtlich. Also hat das keiner mitbekommen?
Und dann, wenn der Trainer rausgegangen, also es wurde dann so, dass sie ja, das Vertrauen war schon da, aber wir hatten halt nur Hunger und Durst. Ne? Und wenn der Trainer draußen war, haben wir mal gesagt, ah hier, 85 Kilo und in Wirklichkeit waren es 81,5 oder so. Und das ist nicht ganz so aufgefallen.
Was hier für Skandale an die Öffentlichkeit dringen, kurz vorm Jahreswechsel, hätte ich jetzt ja, auch nicht gedacht.
25 Jahre, ja.
Aber trotzdem. Ach, da greift die Verjährungsfrist. Ich glaube, dieses Jahr konnte es zum ersten Mal erzählen, der Thomas, die Verjährungsfrist ist durch.
Wahrscheinlich ist das so. Und dann geht's in die Türkei. Ist ja immer die Gretchenfrage, Türkei oder Spanien? Ich sag mal, Spanien ist, glaube ich, die Wettersicherheit etwas höher, weil in der Türkei kannst du halt wirklich mal in 2 richtige böse Regentage erwischen. Türkei ist leicht preisgünstiger, denke ich mal. Und man trifft natürlich auf noch mehr Mannschaften, weil Spanien überlegen sich die Teams dann immer, ob sie sich's leisten können. Es hat alles ein Pro und ein Contra, finde ich. Beide Reisedestinationen.
Also ich hatte schon alles in der Türkei. Ich hatte schon Regentage vor 2 Jahren mit Markus Anfang. Da sind wir aus dem Hotel rausgefahren zum Trainingsplatz. Da sind wir kilometerweit nur durch Schwitzen gefahren. Und voriges Jahr, die 7 Tage waren halt 20 Grad und blauer Himmel. Mhm. Also man kann es halt dort immer erwischen. Ich habe jetzt mal geguckt, bei uns fliegt Kollege Jens Maßlich mit. Wir haben gestern mal aufs Wetter geguckt und er hat schon leicht die Nase herangerümpft, weil Temperaturen 17, 18 Grad sind okay, aber sind auch jeden Tag Regenschauer angesagt.
Ah, oh, perfektes Laufwetter.
Das ist aber immer drin in der Türkei und das kann sich ja auch von Tag zu Tag ändern. Ich erinnere mich ja immer wieder sehr gern, das erzähle ich ja auch häufiger, ans Mike Walpurgis Gedächtnistrainingslager. Super Hotel damals, Dynamo untergebracht. Und an den Tagen, an denen die Sonne schien, an denen es perfekt war, hatte Dynamo natürlich trainingsfrei. Weil da waren die Tage für die Regeneration gedacht, damit sich auch das Trainerteam entsprechend regenerieren konnte.
Da habe ich noch eine schöne Anekdote, die greift jetzt auch der Verjährungsfrist, denke ich mal. Das war 2019 und ich war mit Aue im Trainingslager, einen Kilometer weg von Aue. Und dann kriege ich abends einen Anruf von Rico Benadelli und er sagte, Enaro, meine Frage, trainiert ihr wenigstens?
Ja, ich sag dir, wir Kollegen saßen abends zusammen und haben dann immer gesagt, so wenig waren wir selten beim Training. Wirklich waren wir selten beim Training. Wir haben jedes Training herbeigelächzt, muss ich sagen. Und es war ja damals nicht so, dass du damals auf Platz 4 war und alles La Paloma war und alles in bester Ordnung.
Ja, das war damals ein kurioses Trainingslager. Also Auer hat ordentlich trainiert und die Dynamos haben ein, zweimal bei uns zugeguckt und wollten mal schauen, wie der Ball aussieht.
Das musste ja dann später Christian Fjell die Sache begradigen, kann ich mich erinnern. Mike Walpurgis wurde relativ schnell beurlaubt und dann kam Fjello und hat die Saison damals noch gerettet in der Rückrunde. Und auch dieses Mal braucht es natürlich eine riesengroße Aufholjagd für die Sportgemeinschaft. Nennt mir mal Pro und Contra. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Für die Aufholjagd. Also pass auf, jetzt bin ich kürzlich erst gefragt worden. Da habe ich, glaube ich, schon mal so eine imaginäre Liste in mein Handy getippt per WhatsApp.
Na, da bin ich gespannt.
Pass auf, für mich spricht dafür, das ist jetzt ein weicher Grund. Das lief bisher vieles schlecht und oft knapp und so. Das bleibt eigentlich selten eine ganze Saison so. Also da setze ich so ein bisschen so, irgendwann kippt so eine Serie auch.
Dann, es gleicht sich alles aus.
Genau. Dann denke ich, wenn du einen Plan hast, wenn du weiter hart arbeitest, wenn du dranbleibst, macht sich das auf Strecke auch bezahlt. Das sind wir jetzt schon, das ist schon ein bisschen handfester. Dann setze ich ganz stark auf Neuzugänge. Also nicht nur, dass die reisen, aber dass die Mannschaft ist ja nicht komplett nicht zweitligatauglich, sondern punktuell traten halt immer wieder Probleme auf. Wenn man die gekittet kriegt, beziehungsweise da 2, 3 Kräfte dazu bringt, um das Gesamtgefüge qualitativ zu erhöhen, dann spielen die anderen auch besser. Das ist für mich noch ein Punkt. Ein 4. Punkt ist einfach der Trainer, weil ich den schon für einen guten halte und der ein Konzept hat, der eine Idee hat, der da weiß, was er tut. Und der 5. Punkt, Dynamo ist nicht alleine. Es sind jetzt zwar ein bisschen ein kleiner Rückstand, aber...
Ach, na, 4 Punkte ist ein kleiner... Naja, im Gegensatz zu den Eislöwen sind 4 Punkte ein kleiner Rückstand.
Siehst du, Jens? Stimmt. Es kommt immer auf die Perspektive an. Das ist nämlich richtig. Genau, ich finde 4 Punkte geht... wenn du die vier Punkte sozusagen, also dann danach, nach den vier Punkten, kommen dann halt noch drei, vier Mannschaften, die relativ eng beieinander liegen. Und insofern sind das für mich fünf Punkte, die für Dynamo sprechen. Und jetzt das große Aber, der erste Punkt, den ich gesagt habe, ne, du kannst natürlich auch das Jahr in Regensburg dieser Saison werden. Das heißt, es bleibt die ganze Saison scheiße und du bleibst da hinten und bist irgendwann gefühlt im März abgestiegen. Und der zweite Knackpunkt sind ganz einfach für mich die ersten drei Spiele. Fürth, Magdeburg, Bielefeld. Und da muss am Ende eine Punktzahl stehen. Ich sage jetzt mal sechs, besser vielleicht sieben. Wobei ich mich schon frage, es kommt natürlich auch auf die Konstellation an. Jetzt stellen wir uns mal vor, du verlierst das erste Spiel gegen Fürth. Dann kannst du natürlich danach auch Magdeburg und Bielefeld gewinnen. Dann stimmt die Bilanz auch. Aber dann ist es natürlich von der Dramaturgie schwieriger. Insofern, viel für und wieder.
Mit dir möchte ich mal wirklich festgehangen im Dschungel sein. Also du sorgst auf jeden Fall, wenn Schlangen um mich herum sind und wilde Tiere, dann sagst du, ach Jens, alles kein Problem. Wir kommen hier 100% raus. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Wirklich, also du bist Mr. Optimismus.
Habe ich dir schon mal von meiner Schlangenphobie erzählt? Ich glaube,
die habe ich genauso. Da sind wir schon zwei.
Und hoffentlich sind wir zusammen nie im Urwald.
Für den Schlangen-Podcast sind wir ideal geeignet. Und ich erzähle es auch gerne nochmal. Zooschule, 9. Klasse. Und wir mussten in den Zoo dort rein, in so ein altes, muffiges Gebäude. Und was führten die dir als erstes vor? So eine ganz lange Schlange. Wirklich ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Und die haben schon gesehen, ich bin zurückgezuckt. Und dann musste ich das Vieh, dann sagte die Zupfel, nee, fassen Sie mal das Vieh an. So, dann mussten wir diese blöde Schlange auch noch.
Das hätte ich nie gemacht. Ich glaube, da hätte ich die Versetzung.
Was sollte ich denn machen?
Ich hätte die Versetzung in Kauf genommen. Also die Nichtversetzung. Ich hätte die nie angefasst.
Was sollte ich denn machen? So.
Passt mal auf, ihr zwei hättet im Dschungel mit mir einen ganz großen Vorteil. Ihr könnt rennen. Das kann ich nicht mehr.
Wir lassen dich doch nicht alleine zurück.
Also ich bleib dann bei der
Wenn Anaconda doch kommt, das sage ich, Anaconda, das ist Thomas, bitte.
Ich opfer mich für euch.
Das ist gut.
Ihr müsst nur dann immer an mich gedenken.
Das ist auch kein Problem. Gedenken können wir gut. Das ist alles kein Problem.
So, zurück. Im Würgegriff des letzten Platzes ist ja Dynamo Dresden, Thomas. Kannst du ergänzen?
Also ich gehe mit Tino mit. Ersten drei Spiele, sieben Punkte ist ein Muss. Wobei, ich sag, ersten zwei Spiele müssen gewonnen werden, dann kommst du vielleicht in den Flow rein, den du jetzt noch nie hattest. Ja, also zwei Siege ineinander ist für mich noch kein Flow. Dann könnte es was werden und ich will nicht wieder zurückgehen in den Schacht, aber ich habe mit Aue schon mal erlebt, dass das funktioniert. 2016/17 hatte Aue auch 13 Punkte und hat zum Schluss schon am vorletzten Tag in Klassenerhalt gefeiert. Damals hieß der Trainer allerdings dann ab Anfang März Domenico Tedesco. Das war seine erste Station. Und der gute Mann hatte damals schon so einen Heiligenschein im Kopf. Also der hat die Mannschaft dann auf links gedreht, hat alles neu geordnet und hat sie in die Bahn gebracht. Also es ist möglich, auch aus Situationen heraus, wo man nicht mehr dran glaubt.
Aber wisst ihr was? Ihr habt ja recht und ich habe es ja selber auch gesagt mit diesen 6-7 Punkten. Aber wenn du das zweite Spiel, das ist ja dann Samstagabend, nach Magdeburg fährst, ich meine, bei denen sieht's ja ähnlich aus. Also das ist schon, also das erste Spiel führt, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist klar. Also, dass das ein Heimsieg werden soll, muss, kann, darf, nee, nicht kann, muss. Aber das zweite Spiel ist schon echt auch schwer, ne? Ich meine, Magdeburg, denen geht's ja nicht anders. Und die haben ja einen Kader zusammengestellt, von dem sie dachten, dass der vielleicht Top 5 oder Top 8 spielen kann. Insofern, das wird schon eine wilde Fahrt in der Rückrunde.
Die sind aber auf dem Weg der Besserung, mein lieber Tino. Also die haben auf dem letzten Drittel Hinrunde nochmal ordentlich aufgeholt. Und ich glaube, die sind auch von Patrick Sander überzeugt mittlerweile.
Deswegen sage ich ja, das wird an diesem zweiten Rückrundenspieltag, Samstagabend, das wird der Gradmesser.
Weil du jetzt Domenico Tedesco erwähnt hast, Thomas, und sagst, naja, Domenico Tedesco hatte damals der Schacht. Siehst du da jetzt nochmal einen Trainerwechsel auf Dynamo Dresden?
Nein, nein, nein. Es war ja damals noch so. Ja. Pavel Dotschev musste nach dem 1-4 gegen Dynamo gehen.
Ach, das war schön.
Drei Ecken. Dreimal Stefan Kutschke. Ja. Drei identische Ecken.
Auf der Baustelle damals noch.
Auf der Baustelle, genau. Und danach kam der Trainerwechsel. Ich würde jetzt keinen bevorzugen, weil ganz einfach, gibt ja auch Beispiele, wo das überhaupt nicht fruchtet. Und sehe ich niemanden, der ihn ersetzen könnte. Mhm. Ja, weil ist ganz einfach keiner auf dem Markt, wo ich jetzt sagen würde, da passt zu Dynamo oder da könnte Dynamo retten. Und ich gehe mit Tino, ich bin auch von ihm überzeugt, weil er diese gnadenlose Ruhe und Gelassenheit ausdrückt. Und das habe ich ja gerade in Kiel gesehen, am letzten Spieltag, kurz vor Mitternacht, die Pressekonferenz. Ist ganz einfach so. Bei ihm siehst du nicht, ob sie 4-0 gewonnen oder 0-4 verloren haben. Er ordnet das alles in Ruhe ein. Er lässt sich weder auf der einen Seite noch zur anderen Seite anstecken. Und das wird irgendwann greifen. Diese Ruhe wird irgendwann kommen. Und vielleicht jetzt noch mit einem starken Sportchef in der Hinterhand, der ihm vielleicht auch einiges wegnimmt. Also ich würde an Thomas Stamm überhaupt nicht rütteln.
Ja, aber wir müssen nicht drum rumreden. Unumstritten ist der Thomas Stamm natürlich nicht mehr. Und wie kann es auch anders sein nach einer Hinrunde, wo du nur 13 Punkte geholt hast, in einem Umfeld wie eben Dynamo Dresden?
Ja, aber du siehst doch bei Kontinuität, er nimmt ja das Beispiel Bielefelds selbst immer. Mitch Kniat war vor 2 Jahren dort höchst umstritten und hat sich dann erst durch eine solide Rückrunde und dann durch den Aufstieg und durchs Pokalfinale dort richtig zementiert. Also ich bin immer vor Kontinuität, dieses permanente Hin- und Herwechseln. Der Trainer macht diese Taktik, dann musst du dich wieder an eine neue Taktik gewöhnen. Und das alles gegriffen hat, es kann funktionieren, aber in den seltensten Fällen hat es funktioniert.
Also ich bin gespannt, ob Dynamo auch im neuen Jahr wieder Dynamo-Dinge macht. Fakt ist für mich auf jeden Fall, wenn das ergebnistechnisch nicht so läuft, wie wir uns das zum Beispiel wünschen und wie sich es wahrscheinlich auch Mannschaft und Trainerteam vornehmen, dann wird die Trainerfrage natürlich akuter gestellt. Dass sie jetzt zum Ende der Hinrunde gestellt worden ist, ist ganz klar, Jens. Wenn du Letzter bist, muss man natürlich, das ist jetzt, klingt wie Plattitüde, ist aber keine, da muss alles hinterfragt werden, auch der Trainer. Und dann kann man auch zu dem Schluss kommen, der Trainer ist weiter der Richtige. Ist das vollkommen korrekt? Klappt das jetzt nicht irgendwie mit diesen ersten 3 Spielen und da stehen am Ende nur 2 Punkte, dann könnte ich mir nochmal so eine Art Übergangsfrist, Gnadenfrist vorstellen, aber was ich mir gar nicht vorstellen kann, auch aus der Dynamo-Historie, dass man im März nicht handelt, wenn der Rückstand 5-6 Punkte beträgt. Also dann ist er ja angewachsen. Und dass man dann sagt, nee, wir sind trotzdem von Thomas Stamm überzeugt, wir machen mit ihm weiter. Man könnte sogar von ihm überzeugt sein, aber ich glaube, dann sind die äußeren Kräfte bei Dynamo so groß, dass man sich irgendwie zum Handeln gezwungen sieht. Und dann sind wir hier eben nicht in Freiburg oder in Heidenheim, wo man geordnet absteigt. Also das wäre zumindest ein absolutes Novum in der Vereinsgeschichte, dass man geordnet absteigt und sagt, der Trainer ist trotzdem ein guter Mann, der macht gute Arbeit und dann machen wir halt nächstes Jahr Neuaufbau mit Thomas Stamm. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre absolutes Neuland.
Mit Markus Kocinski ist man aber natürlich auch damals geordnet abgestiegen.
Da war die Situation, glaube ich, ein bisschen eine andere. Klar, man findet immer irgendwelche Beispiele, aber dafür ist das Umfeld zu emotionsgeladen und dafür steht mit dieser zweiten Liga, das betonen ja immer alle Beteiligten auch bei Dynamo, auch finanziell zu viel auf dem Spiel, als dass man nicht versucht, nach dem letzten Strohhalm zu greifen. Und das ist ja im Fußballgeschäft dann oft der Trainer in der Hoffnung, dass man den, nochmal ein kleiner Ausflug ins Erzgebirge, dass man da einen findet, der einen heiligen Schein hat, auch wenn man den vielleicht erst später erkennt. Aber so irgendwie die letzte Hoffnung ist ja dann oft der Trainerwechsel. Aber Jens, du sagst es ja immer zu Recht, ich bin ja ein positiv denkender Mensch, soweit muss es ja gar nicht kommen.
Mit Peter Pakul 2006 übrigens auch damals abgestiegen, kann ich mich auch erinnern. Den lockte dann bloß der Heimatverein Rapid Wien zu Beginn der Hinrunde 2006, 2007
das nach sind wir dem jetzt, Abstieg. Da sind wir jetzt aber sehr weit in der Fußballhistorie schon. Das sind ja jetzt fast schon 20 Jahre. Ich glaube auch nicht mehr, dass das heutzutage so funktionieren würde. Aber gut, da sind wir jetzt schon viel im Konjunktiv und hätte, wenn und damals und überhaupt.
Also gehe ich auch mit Tino mit. Wenn es bis März irgendwie brach liegt, dann wird Dynamo reagieren. Jetzt bin ich mir fast 100%ig sicher, passiert nichts. Weil Sören Gunter ist jetzt 10 Tage da, dann wäre es schon passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Freitag eine Pressekonferenz mit ihm gibt und er dann sagt, übrigens, wir fliegen morgen mit einem neuen Trainer. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denke ich mal, die beiden werden sich telefonisch mehrfach zusammen getroffen haben und werden vieles diskutieren. Aber dass er ihn jetzt noch gibt, kurz vor Rückrundenstart, halte ich für komplett ausgeschlossen.
Ja, nicht mal in Düsseldorf, wo Mislintat, wir vergleichen das ja immer mit der Düsseldorfer Situation, Mislintat hat ein bisschen Vorsprung, was die Zeit betrifft, in der er im Amt ist. Auch der hält ja an Markus Anfang fest, vorerst fest.
Ja, weil noch nicht April ist.
Ich wusste, dass es kommt. Ja, aber ich glaube, Sören Gonter sieht momentan auch erstmal ganz andere Baustellen und der muss ja auch erstmal anfangen. Und auch bei ihm ist es ja so, dass um seine Person viel diskutiert wird. Und ich glaube, alle fiebern und schauen auch gespannt auf den Freitag. Freitag, 2. Januar, wird er präsentiert, wird er vorgestellt werden. Feiert er dann quasi sein Comeback bei Dynamo Dresden. Zwischen 2017 und 2019 hat er bei der Sportgemeinschaft als Spieler gespielt, jetzt also Sportchef. Und auch über ihn, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen besprochen, Tino, wird ja viel gesprochen, viel diskutiert. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der am Freitag als erstes Mal die Bombe raushaut und sagt, ich würde mir ganz gerne einen neuen Trainer wünschen.
Nee, da hast du vollkommen recht. Also da sprechen viel zu viele Indizien dagegen. Und es ist ja auch nicht so, Arbeitsbeginn Sören Gonders 1.1., dass der jetzt nicht die letzten 10 Tage schon genutzt hat. Und nicht nur mit Thomas Stamm zu telefonieren, sondern eben auch mit allen anderen. Und dann wäre auch schon was durchgesickert. Also ich glaube, das Thema Trainertrennung vorm Trainingslager, im Trainingslager, das können wir streichen. Und ja, er hat genügend andere Aufgaben, das hast du gesagt. Gleichwohl war nicht davor, jetzt aus Sören Gonder irgendwie hier diesen Mann zu machen, der den Heiligenschein aufhat oder mitbringt. Weil was kann er erstmal jetzt machen?
Spieler holen.
Ja, genau. Es kommen Neuzugänge, die kommen hoffentlich bald. Einer ist da, Jason Checker, wollen wir hoffen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Verkündung am Freitag bei seiner Vorstellung, dass danach noch zwei Pressemitteilungen rumkommen, Neuzugang 2 und 3, weil sollten, glaube ich, so viel wie möglich mit ins Trainingslager fliegen. Und das ist, glaube ich, jetzt die vordringlichste Aufgabe. Und auch dann können wir ihn, also den Sören Gonder, jetzt nicht an den 2, 3 Leuten festnageln, die jetzt noch kommen. Weil auch da müsste man dann erstmal rausfinden, wie viel er da schon involviert war. Weil, wenn ich Thomas Stamm richtig verstanden habe, waren ja einige Gespräche und dann hoffentlich nicht nur das mit Jason Checker weit fortgeschritten.
Aber ganz so lange Welpenschutz hat er natürlich nicht, weil die Situation ist halt
total angespannt. Ja, aber wir können ihn jetzt nie verantwortlich machen, wenn das die ersten 5 Spiele jetzt nicht klappt, ne? Das ist dann jetzt weniger das Problem von Sören Gonder, genau.
Ja, was er jetzt machen kann, ich sehe es wie Tino an den Transfers, da kann er vielleicht mal noch an der Stechhaube drehen. Mehr wird gar nicht für ihn möglich sein jetzt in der Zeit. Aber ich hatte am Sonntag mit René Klingbeil telefoniert, er ist ja Trainer in Hessen-Kassel. Und er hat mir eben auch gesagt, die große Stärke von Sören ist eben diese positive Ausstrahlung, diese Zuversicht, die er in einer schwierigen Zeit in Kassel vermittelt hat, was sportlich und wirtschaftlich angeht. Also er hat auch Trainer und Spieler stark geredet. Und das ist vielleicht jetzt auch, dass er genau hinhört und dass er vielleicht sich auch mit Thomas Stamm abspricht, wer passt nicht. Und diese 13, 14 Mann, die dann in Frage kommen, eben auch stark redet und genug Selbstvertrauen einnimmt.
Weil ihr das jetzt gerade sagt, okay, 13, 14 Mann, dann kommen vielleicht 3, 4 Neuzugänge, werden wir sehen am Ende der Transferfrist. Dann wird es natürlich schon langsam irgendwie kuschelig im Kader, oder? Und dann ist der Kader ja auch entsprechend größer geworden. Dann wird es vielleicht auch kuscheliger auf der Tribüne, braucht man vielleicht gerade Januar, Februar dann die ein oder andere Decke mehr auf der Tribüne. Wird sich denn dann auch auf der Abgangsseite noch irgendwas tun?
Es wird sich was tun müssen, oder was heißt müssen? Aber wenn du 3, 4 neue holst, macht es schon Sinn, irgendwie auch 1, 2, 3 Spieler abzugeben, in welcher Form auch immer. Ne? Dynamo kann verleihen. Das wäre dann wahrscheinlich eher so zum Beispiel für Jüngere was. Jens, erinnere dich, wir haben auf unserer kleinen feinen Podcast-Weihnachtsfeier kurz darüber gesprochen, ob man irgendwie einen Toni Menzel zum Beispiel vielleicht für die Rückrunde verleihen sollte, müsste, damit er zur Spielpraxis kommt. Oder eben, wir haben auch den Namen Dominik Kurter genannt, der ja zuletzt es schon schwer hatte, der in dieser 2. Liga zum wiederholten Mal jetzt nicht so richtig ankommt. Keine Ahnung, ob man sich jetzt auch schon komplett von so einem Spieler zum Beispiel trennen möchte. Hängt immer ein bisschen auch davon ab, welche Spieler man jetzt kriegt. Aber klar, manche Position ist dann überbesetzt und manche hat es jetzt schon schwer. Ali Kassar kam punktuell immer rein, kann man auch sagen, das ist auch ein Profil. Aber keine Ahnung, wie es ihm selber geht, ob er sagt, ich hätte gerne mehr Spielzeit. Und dann sind wir ja dann irgendwo bei der Innenverteidigung, ne? Claudio Kammerknecht, Lars Bühning, nun sage ich nicht, dass wir die abgeben sollten oder müssten, aber die haben bisher wenig gespielt und wenn noch ein Innenverteidiger kommt, dürfte das eher noch weniger werden.
Na, gerade der Kollege Lars Bühning hat es ja extrem schwierig. Du hast ja damals auch die Frage gestellt, Thomas, er hat ja sehr gute Werte, sehr gute Zweikampfwerte. Ich glaube, ihm wird immer so ein bisschen die Schnelligkeit zum Vorwurf gemacht.
Ja, aber es ist eine Voraussetzung, die Schnelligkeit, aber es ist nicht das Zwingende. Was nützt du denn, wenn du schnell bist und weißt nicht, wie du in den Zweikampf gehen kannst oder Zweikampf gehen musst. Also das ist immer auch so eine Mischung. Und er ist für mich der Spieler, der das größte Pech hatte, sag ich mal so. Also hat er gespielt, hat er seine Sache gut gemacht, hat in Münster getroffen. Gut, ist ihm auch das Eigentor unterlaufen, aber da konnte er nichts für. Und er hat ganz einfach die besten Zweikampfwerte in der Mannschaft. Und das ist immer so, wo ich sage, da mag ich schwer drauf verzichten, wenn ich hinten drin stehe, dass ich zumindest einen rein habe, der auch mal ein Zeichen setzt und der auch mal eine Grätsche macht, wo es dann auch notwendig ist.
Ich glaube ja, Lars Bünding ist echt auch ein Führungsspieler, der dort hinten mal sagt, hey, kommt, reißt euch jetzt zusammen, der dort auch mal ein lautes Wort auf den Platz spricht. So nehme ich ihn wahr, aber ich bin der Beobachter von draußen.
Ich hätte mir zum Beispiel so einen gewünscht vor den Kieler 1:1. Ne? Einfach mal, dann spielst du halt mal die 50 Minuten in Unterzahl. Aber du führst halt noch 1:0 wahrscheinlich zur Pause. Mhm. Ne? Und ob es dann so bleibt, keine Ahnung, ist spekulativ. Aber mal jemand, der ein Zeichen setzt und nicht die Leute einfach durchlaufen lässt.
Ich meine, da sind wir dann natürlich nah dran an der ganzen Systemfrage. Und es gibt ja nicht wenige Experten, auch im vergangenen Wochen und Monaten, die hier im Podcast immer wieder gesagt haben, du musst erstmal defensiv sicher stehen und dann ein bisschen gucken, was kommt. Also jetzt nicht irgendwie vorne hilft uns der liebe Gott, sondern schon sicherlich auch mit System. Aber die Achillesferse ist ja die Defensive. Das ist ja die Menge an Gegentoren. Und mit der Menge an Gegentoren, wenn das bestehen bleibt, wird Dynamo sicher absteigen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und insofern, klar ist die Diskussion oder könnte die Diskussion natürlich auch lauten, nimm so einen Mann wie Bünding mit rein. Da gewinnst du vielleicht defensiv an Stabilität, büßt aber offensiv den ein oder anderen Punkt, vielleicht sogar ein, den andere Spieler mitbringen, aber vielleicht muss man diese Anpassung auch im Winter vornehmen.
Ich wage mich zu der steilen These, wenn du nicht mindestens 2 oder 3 Mal hinten zu null spielst, wird's schwierig mit dem Klassenerhalt.
Auf alle Fälle. Und ich nehme da auch die Torhüter mal komplett raus, weil die könnten in den Spielen am wenigsten dafür. Für mich waren es die immer wieder kehrenden Fehler. Und ich bin auf der Tribüne in Kiel eigentlich nicht meine Art, aber fast eskaliert bei dem 1:1, weil ich ja gesagt habe, das geht nicht. Das geht in dieser Phase nicht. Dann drescht das Ding nach links oder nach rechts oder einfach nur nach vorne. Aber es wird ja gefordert und es machen ja alle Mannschaften, aber wie viele Tore durch solche Situationen entstanden sind, und das darf es nicht. Dann muss ich ganz einfach auf Sicherheit bedacht sein und nicht auf die spielerische Linie. Also das 1:1 ist für mich sinnbildlich für die ganze Hinrunde.
Bin ich komplett bei dir. Du hast sehr, sehr häufig in der Hinrunde den Gegner eigentlich eingeladen in der eigenen Hälfte, möglicherweise auch noch am eigenen Strafraum zu Torchancen und damit dann auch zu Toren zu kommen.
Werbung. Schwarz-Gelb live. Der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Gespräche, Meinungen und Analysen rund um Dynamo Dresden. Mit Trainern, Spielern und Experten. Moderiert von Tino Meyer und Jens Umbreit.
Unser erster Talk 2026 zum Start in die Rückrunde am 13. Januar um 19.53 Uhr im Gasthof Dresden-Weißig. Wir freuen uns.
Alle Infos zu Tickets und zum Livestream gibt es auf schwarzgelbpodcast.de. Schwarz-Gelb live, der Fußball-Talk. Powered by Radeberger Alkoholfrei. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, auf die Leidenschaft. Weiter mit der Folge.
Ich glaube, es ist hier ein guter Punkt, Thomas Stamm einzuspielen. Wir haben mit ihm länger gesprochen über das Jahr 2025, über seinen Jahreswechsel. Und natürlich haben wir auch vorausgeschaut.
Das Interview.
Ich glaube, neben uns beiden, Tino, ist das der Mann, der im Podcast am meisten zu hören ist. Wirklich. Und sein Name spielt in jeder Folge immer eine Rolle. Das kann man definitiv so sagen. Und dann hatten wir uns gedacht, okay, in der letzten Folge lassen wir ihn nochmal ausführlich zu Wort kommen. Freuen uns sehr. Der Cheftrainer der Sportgemeinschaft, Thomas Stamm. Thomas, guten Tag.
Hallo zusammen.
Wo wird denn der Jahreswechsel verbracht? Traditionell Berge, Schweiz, auf luftigen Höhen?
Ja, hoffentlich mit viel Sonne und viel Schnee.
Davon kann man ausgehen, oder?
Ja, es sieht gut aus, dass ab nächster Woche ein bisschen Niederschlag kommt. Von daher habe ich da die Hoffnung, ja.
Es gibt also so feste, ich will nicht sagen Traditionen, aber schon so über den Jahreswechsel auch so ein paar Konstanten, sagen wir mal so. Die Berge, Schnee, das gehört dann doch irgendwie immer wieder zusammen. Wenn ich mich an unser Gespräch auch vor einem Jahr erinnere.
Ja, Familie besuchen, das gehört dazu, Berge gehört dazu, Freunde besuchen in den Bergen. Ja, das so zu kombinieren ist, glaube ich, fast jedes Jahr gleich oder sehr ähnlich, weil die Fußballbubble und die Winterpause auch immer sehr, sehr ähnlich ist.
Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da wirklich mal den Knopf zu drücken, oder? Also auch wenn es angespannt ist, auch wenn viele Themen wabern und kreisen und wenn es natürlich eine Menge zu tun gibt, aber dass man zumindest, wenn man auf den Skiern steht, da muss man an die Skier denken, weil sonst wird es schwierig, dass man wirklich auch mal abschaltet. Wir haben es mit Winko Scharpiner in der Folge zuvor besprochen. Es ist ganz, ganz wichtig, auch mal runterzufahren, um sich dann auf die anspruchsvolle Rückrunde konzentrieren zu können.
Ja, ich glaube, das ist entscheidend, dass du die wenigen freien Tage, die du hast, im Winter sind es ein paar weniger wie jetzt im Sommer, aber dass du in beiden Phasen, Winter- und Sommerpause, körperlich, aber vor allem, glaube ich, auch geistig, Spieler, Staff, probieren, sich ein Stück weit zu lösen. Ich glaube, das gelingt mir persönlich immer sehr gut. Ja, und glaube ich, wichtig, dass man dann wieder mit voller Batterie angreifen kann.
Was ist oben auf diesen Höhen für Sie das, wo Sie sagen, das brauche ich? Also nach einer schönen Abfahrt dann vielleicht irgendwas zu essen, mal abzuschalten, Getränk zu genießen und einfach auch die Seele baumeln zu lassen, gute Gespräche vielleicht auch zu führen?
Sowohl als auch. Ich glaube, so die Weite, die man in den Bergen hat, das ist was, was mich persönlich sehr erdet und extrem viel Energie gibt, weil es einfach was ist, wo ich super entspannen kann. Da ist jeder, glaube ich, anders und andere Leute brauchen das mehr, brauchen die Wärme. Ich finde diese Ferne extrem wichtig und dann gute Gespräche am Abend, vielleicht auch am Nachmittag schon in der Sonne. Das präferiere ich vielleicht noch mehr, wie wirklich dann die 5-6 Stunden auf den Skiern zu sein. Das reicht eigentlich, wenn es vormittags Vollgas ist und dann ab Nachmittag Sonne genießen, was Gutes essen, gutes Glas Wein.
Und auch Wellness, also mal einen Off-Kurs machen?
Ja, Sauna, also sehr, sehr gerne. Wenn die Möglichkeit besteht, dann gehört das, glaube ich, auch mit dazu. Muss nicht jeden Tag sein, aber auch das kann sehr zum Erholen beitragen.
Ist das Gefühl in diesem Jahr ein anderes, mit dem Sie Richtung Berge losfahren, in Richtung Jahreswechsel? Oder muss man sich als Trainer generell von Tabellenlagen, sportlichen Situationen freimachen?
Ich glaube, das Grundgefühl ist natürlich anders, weil man nicht diese Erfolgserlebnisse hatte, wie man sie dann vielleicht über ein halbes Jahr letztes Jahr hatte, auf die Vorrunde bezogen. Ich glaube, dann ist das immer ein Stück weit anders, muss auch meiner Meinung nach so sein. Und trotzdem bin ich ein Freund davon und es ist wichtig, einen Blick oft nach vorne zu richten, nicht zu weit nach hinten, aber solche Pausen, Winter und Sommer, egal ob es dann erfolgreich war, es geht, glaube ich, darum, Dinge zu verarbeiten. Für das sind solche Pausen, glaube ich, immer wieder sehr, sehr wichtig und deshalb unterscheiden sich, glaube ich, diese freien Tage, die du hast, nicht deutlich im positiven wie im negativen Szenario, würde ich sagen.
Wenn Sie jetzt in der Pause zurückblicken, geht dann der Blick nur bis, sag ich mal, August, Juli oder ist es auch nochmal schön, noch weiter zurückzublicken, zum Beispiel in den Mai, als Dynamo zurückgekehrt ist in die zweite Liga, als es diese epochalen Bilder am Terrassenufer gab? Oder gucken Sie noch weiter zurück, Winterpause vor einem Jahr, was haben wir da richtig oder falsch gemacht? Was können wir jetzt lernen? Wie weit geht zum Blick zurück?
Boah, gute Frage. Ich würde eher sagen kürzer, also dass man so die Wochen vor Weihnachten, dass man da sehr viel probiert zu reflektieren, probiert zu verarbeiten, weil ich glaube, wenn du zu weit zurückschaust, dann solche Bilder wie Aufstiegsfeier oder wenn man noch ein bisschen mehr zurückgeht, Trainingslager, die hat man ehrlicherweise oder ich ehrlicherweise nicht mehr so im Kopf und jetzt gar nicht, weil sportlich nicht so lief in der Vorrunde, aber ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man aus den letzten Wochen Dinge probiert mitzunehmen, zu verbessern, zu verarbeiten, aber dann, was ich vorher gesagt habe, auch sehr stark probiert zu schauen, was kann ich in der Zukunft beeinflussen, verändern, weil das oft das ist, was viel, viel entscheidender ist, wie zu lange oder zu viel dann gedanklich in der Vergangenheit zu verweilen.
Macht ja wirklich jeder in den Tagen zwischen den Jahren mal zurückzuschauen. War 2025 für Sie ein gutes Jahr?
Ich glaube, wenn man es gesamt betrachtet, ja, weil ein großes Ziel natürlich der Aufstieg war, 25 oder 24, 25, aber auf das Jahr bezogen natürlich. Und trotzdem auch da ist man, glaube ich, so ist der Mensch sehr im Hier und Jetzt und dann fühlt sich zumindest gerade jetzt Ende des Jahres nicht so an, dass es erfolgreich war, weil man einfach ja, auf die Vorrunde jetzt in der zweiten Liga gesehen zu wenig Punkte eingefahren hat, gerade auch in der Anfangsphase anhand von den Leistungen. Und dann, glaube ich, hat man das auf dem Schirm, was man ein Stück weit geleistet hat. Aber ja, es ist zu sehr dieses Tagesgeschäft, was auch im Fußball zu Recht, dadurch, dass du Woche für Woche Spiele hast, dich immer wieder einholt, ist es, glaube ich, so ein gemischtes Gefühl, wo man dann ins 2026 rübergeht.
Also ist das völlig okay, dass diese wirklich große Aufstiegsfeier, die zu diesem Jahr 2025 dazugehört, dass die abgehakt ist, weil der Fußball so schnelllebig ist und weil eben die Ergebnisse in den letzten Wochen dann doch nicht so waren, obwohl ja eigentlich, ich sag mal ganz platt, noch nichts passiert ist, auch in dieser Saison 25, 26 ist ja noch alles möglich.
Unbedingt ist alles möglich. Ich glaube, es geht ganz viel um, wenn ich jetzt den Aufstieg nehme und wenn ich diese Feier nehme, dann geht es ganz viel, also bei mir zumindest geht es ganz viel darum, sowas auch zu bestätigen. Und dann bin ich einfach so selbstkritisch als einer der auch mit Verantwortung trägt. Ja, dass die Vorrunde in der zweiten Liga noch nicht so ist, wie sie sein muss, damit wir Ende Mai dann auch die Anzahl der Punkte haben. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass man ja natürlich diesen emotionalen Moment hat, aber dann geht es sehr schnell auch im Fußball einfach wieder darum oder im Sport grundsätzlich, glaube ich, wieder zu bestätigen, wieder probieren, nächste Schritte zu gehen und die Entwicklung, ja, sehr wellenförmig würde ich sie beschreiben jetzt in der Vorrunde. Aber ja, hätte die Mannschaft natürlich gerne stabiler durch die komplette Vorrunde gebracht. Und da ist man sehr im Hier und Jetzt und vergisst das eine nicht, aber das andere, so dieses Bestätigen, finde ich grundsätzlich im Sport immer wieder was sehr, sehr Wichtiges. Und die besten Sportler in allen Sportarten, die ganz viele schon erreicht haben, die definieren sich sehr viel über diesen Punkt, dass sie immer wieder probieren zu bestätigen, vielleicht sogar zu verbessern. Und dann, glaube ich, hat ein Aufstieg, wie wir ihn erlebt haben, nochmal eine andere Bedeutung, wenn es dir gelingt, ja, sportlich diese Schritte dann zu gehen, die ich gerade angesprochen habe.
Definitiv. Olympiasieger, Weltmeister würden das so definitiv bestätigen, dass sie sagen, okay, nach dem Erfolg, nach einem Olympiasieg kommt schon wieder das Lechzen nach dem nächsten Erfolg, das Streben danach, das, was Sie gerade gesagt haben, zu bestätigen. Und klar will das auch Dynamo Dresden, indem sie den Klassenerhalt schaffen und trotzdem für mich, ich hatte gar nichts damit zu tun, ich durfte dort mit dabei sein, das war wirklich wirklich herausragend, dort dabei sein zu tun, war das einer der Momente des Jahres, die Feier in meiner Stadt auf dem Terrassenufer, das erleben zu dürfen, diese Menschen, die so glücklich waren, die so freudig waren, in einer Zeit, wo es für viele auch nicht immer einfach ist, das zu erleben. Und ich habe mir damals schon gedacht, an diesem Sonntagnachmittag, verweile doch, du bist so schön, diesen Moment, das aufzusaugen. Und dachte mir, ach, könnt ihr jetzt nicht einfach mal auf Pause drücken, dass man das noch viel länger genießen kann, weil es herausragend war, weil diese Momente einfach so schön waren, weil das Wetter mitgespielt hat, weil wirklich alles gepasst hat. Und es scheint aber, was Sie jetzt auch sagen, schon wieder so weit weg zu sein.
Ja, und trotzdem sind solche Momente ja besonders, weil sie nicht so oft eintreffen. Also wenn wir jetzt von dem Zeitpunkt an, wo wir hier mit dem Truck losgefahren sind, bis heute Ende des Jahres am Terrassenufer wären, dann wäre es wahrscheinlich nicht so besonders. Und dann will man, dass so ein Moment nie aufhört. Aber diese Momente sind ja wie Urlaube, die man hat, wie schöne Dinge, die man erlebt, die sind ja auch besonders, weil, glaube ich, die nicht so oft kommen. Und dann geht es, glaube ich, wieder ganz viel um den Punkt, dass es uns gelingt, mir mit dem ganzen Team ja so zu arbeiten, dass wir vielleicht wieder solche Momente haben. Mhm. Auch wenn sie vielleicht in dem ersten Schritt nicht in dem Ausmaße sind, geht es ganz viel darum, nach vorne zu schauen. Und dann sind solche Momente extrem wichtig, weil man sie schätzt, aber sie sind auch nur so wertvoll, weil sie halt ja, was Besonderes sind, und besondere Dinge sind im Leben ganz oft einfach nicht das Alltägliche. Und dann würde ich das unterschreiben, dass man da sehr, sehr lange hätte verweilen können. Aber ich glaube, in dem Rahmen, so wie es war es perfekt. Mit dem, ich glaube, da geht es allen gleich, mit dem Hunger dann auf mehr, mit dem Hunger auf die neue Saison, mit, ja, wir wollen bestätigen, wir wollen zeigen, dass wir in dieser Liga das schwer haben werden, aber auch zu Recht da sind, wo wir sind.
Mussten Sie in der Zeit, wo alle was von Ihnen wollten, wo Sie wirklich everybody's darling waren, hier zumindest in der Stadt, in der Region, mussten Sie sich da manchmal erden oder hat sie irgendjemand geerdet oder sind sie so, dass sie sagen, bei mir besteht nie eine Gefahr, dass ich irgendwie eine Neigung habe, irgendwie abzuheben?
Müssten andere beurteilen. Ich würde sagen, ich bin da gleich geblieben, habe mich nicht verändert und kann das sehr gut einschätzen, dass in einer sehr emotionalen Stadt Dresden mit Dynamo zusammen das sehr schnell in die eine wie in die andere Richtung gehen kann. Man genießt das, aber würde sagen, dass ich mich da nicht groß verändert habe, weil ja da einfach auch mit Sommerpause, mit Transferphase der Blick einfach sehr schnell in dieses Alltägliche reingeht. Ob man leider vielleicht in solchen Momenten gedanklich manchmal zu wenig lange verweilen kann, weil halt das Tagesgeschäft so ist, wie es ist im Fußball.
Was hätte definitiv ein bisschen länger bleiben können, glaube ich, Jens, ne, haben wir auch schon öfter besprochen, ist diese Aufstiegs-Euphorie. Am Terrassenufer, der Tag war endlich und dann kommt das Alltagsgeschäft, aber diese Euphorie, diesen Schwung, der ging dann, so unser Gefühl, im August ziemlich schnell flöten, hätten Sie sich's gewünscht. Wir vergleichen dann oft mit Bielefeld. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, die sind am Saisonende oder jetzt am Jahresende jetzt auch nicht so weit von uns weg. Die hatten vielleicht am Anfang diese Euphorie, diesen Schwung mitgenommen.
Ich sehe das vor allen Dingen bei den Ergebnissen. Die Euphorie, was das Spiel betrifft, hat man ja wirklich lange Zeit mitgenommen. Aber die Ergebnisse haben es halt nicht abgebildet.
Ja, das wollte ich auch eigentlich genauso sagen, dass man, glaube ich, gerade am Anfang, wo man, da geht es gar nicht um Fürth oder Magdeburg, die jetzt tabellarisch ja auch nicht ganz so gut dastehen, aber ich finde, am Anfang haben wir auch Schalke ein sehr gutes Heimspiel, wo wir uns einfach nicht belohnt haben. Ich glaube, das hätte dazu führen können, dass so eine Euphorie auch von außen noch ein bisschen länger anhält, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ja bei Auswärts- und bei Heimspielen eine extreme Unterstützung wahrgenommen. Natürlich so diese Euphorie hat man vielleicht nicht mehr so gespürt, aber ich kann verstehen, dass wenn Spiele, und die hatten wir ja zu Hause auch, vielleicht nicht ganz so gut laufen, dass da keine gute Stimmung aufkommt, absolut nachvollziehbar, wie auch wenn es läuft, dass man extrem viel Energie spürt, aber ja, auch da, glaube ich, kann man das sehr, sehr gut einordnen und dann ist entscheidend, wo stehen wir Ende Mai und da, kann eine Euphorie dazu führen, dass man ein paar Punkte mehr hat. Und am Strich, glaube ich, geht es viel um tägliche Arbeit, geht es viel darum, was kriegen wir am Wochenende, wie auf dem Platz gegen den jeweiligen Gegner. Und würde am Ende sagen, es ist so okay gewesen, wie es ist, wenn es jetzt um diese Euphorie geht, von der wir gesprochen haben, weil es lag dann auch ein Stück weit an uns, dass wir die vielleicht ein bisschen länger hätten aufrechterhalten können.
Und dann kam diese Herbst, dann gab es diese neun Spiele, wo man nicht gewonnen hat. Es gab diese Heimschwäche. Man hat in der Hinrunde eben nur einen Heimsieg geholt. Es gab die Platzierung im Tabellenkeller. Sie haben gerade schon darüber geredet, dass Sie im Erfolg jetzt nicht dazu geneigt haben, irgendwie abzuheben oder ähnlich. Wie ist es im Misserfolg? Neigt man dann zum Aktionismus oder muss man dann auch immer bei sich bleiben? Weil das natürlich die Spieler merken und auch da die Antennen ganz fein ausfahren.
Natürlich sind die Sinne noch mal mehr geschärft, würde ich sagen. Es ist anders sensibilisiert, die Spieler sind anders sensibilisiert. Ich probiere nicht in Aktionismus zu verfallen, dass man, glaube ich, immer sich leichter fühlt, wenn man Punkte hat, dass man wahrscheinlich auch nicht immer, aber sehr wahrscheinlich auch Entscheidungen ein bisschen leichter trifft, wenn man mehr Punkte hat, wenn man mehr Siege hat. Grundsätzlich im Trainerteam oder als Trainer, glaube ich, gehört auch dazu, aber würde schon sagen, dass wir da im Trainerteam und ich dann vorneweg trotzdem sehr bei uns geblieben sind, probiert haben, gute Entscheidungen zu treffen, probiert haben, Woche für Woche, nicht alles über den Haufen zu werfen, was jetzt taktische Ausrichtung anbelangt oder auch, wenn es darum geht, in den jeweiligen Linien nicht zu viel zu verändern. Und trotzdem gab es natürlich auch mal nach dem Spiel oder vielleicht nach zwei, drei Wochen, wo man drauf geschaut hat und gesagt hat, okay, würde man im Nachgang vielleicht nicht mehr so machen. Ich glaube, das gehört dazu. Aber wenn ich ehrlich bin, gab es das auch in den Phasen, wo wir viele Spiele gewonnen haben, wo ich dann für mich gesagt habe, boah, im Nachgang würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen, obwohl du die Spiele gewonnen hast. Und ich glaube, da geht es darum, eine gute Mischung zu haben und würde schon sagen, dass wir das eigentlich alle ganz gut hinbekommen. Aber auch das müssten final dann Leute um mich rum beurteilen, wenn es jetzt um meine Person geht.
Sie kennen ja aus Ihrer Zeit bei Freiburg so eine Phase mit mehreren Niederlagen am Stück. Kann man daraus was lernen? Konnten Sie da jetzt Sachen mitnehmen, vergleichen oder hinkt das, weil die Ligen unterschiedlich sind, weil eben auch so eine zweite Mannschaft mit einer ersten Mannschaft vielleicht auch so nicht vergleichbar ist?
Ich glaube, man kann ganz, ganz viele Dinge mitnehmen, weil am Ende hast du immer eine Gruppe. Du hast unterschiedliche Altersstrukturen, die hast du auch in der U23, wie du es in der Herrenmannschaft hast. Die Liga hat für mich eigentlich keine Bedeutung, wenn es jetzt darum geht, was kann ich mitnehmen. Von daher, ja, das habe ich auch gesagt, glaube ich, in der Anfangs-PK, als ich hier angefangen habe, dass die Zeit vielleicht deutlich prägender war und dass man aus so einer Phase, die man dann hatte, einfach extrem viel mitnehmen kann. Und wenn ich dann sehe, und das gibt mir auch Mut, in so einer Phase es uns gelungen ist, ohne wirkliche Transfers damals im Winter. Also man hat probiert, mit Johannes Wurz jemanden dazu zu holen, der uns eine gewisse Erfahrung auch nochmal geben kann. Der hat sich dann im Trainingslager mit einem Kreuzbandriss verletzt und muss dann eigentlich sagen, eine deutlich stabilere, von den Punkten her nicht vergleichbare Rückrunde gespielt. Und das zeigt, dass wenn Entwicklung da ist, natürlich man aus so einem Jahr oder aus so einer Phase sehr, sehr viel mitnehmen kann. Und würde schon sagen, dass da das mir geholfen hat, jetzt auch in dem halben Jahr in der Vorrunde, wo wir nicht die Punkte eingefahren haben, die wir uns vorgestellt haben, einfach auf ein paar Dinge zurückzugreifen, die man vielleicht schon erlebt hat.
Wie schwierig ist es, in einer Phase zu sagen, wir haben einen Plan, wir bleiben bei uns, die Kabine ist intakt, wenn einen die Tabelle von unten anschreit?
Ich glaube, dann zeigt sich, ob die Kabine intakt ist, dann zeigt sich, ob wir beieinander sind, dann zeigt sich in solchen Phasen, ja, dass wir zusammenhalten, dass wir probieren, gegen Widerstände anzugehen. Ich glaube, es ist immer einfach, von einer Gruppe, von einer Gemeinschaft zu sprechen, wenn es läuft, weil ja, man dann vielleicht Kleinigkeiten, die einen stören, so ein bisschen unter den Teppich kehren kann und sie kommen nicht raus, weil es am Ende des Tages vielleicht nicht ganz so wichtig ist und es ist am Ende der Schlüssel. Also es ist der Schlüssel, dass wir da bei uns bleiben, dass wir uns da gegenseitig ja auch immer wieder das Gefühl geben, wir können in dieser Liga bestehen und für das sind die Spiele und die Resultate übers Ganze gesehen einfach zu ausgeglichen. Und ich glaube, mit dem Gefühl muss man Woche für Woche rein und dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen. Ich glaube, das passiert auch nicht bis jetzt und habe deshalb auch Woche für Woche ein gutes Gefühl. Und am Ende ist es trotzdem so, als Spieler vielleicht noch mehr wie als Trainer hast du ganz viel mit Erfolgserlebnissen zu tun und hast vielleicht nicht immer dieses Selbstvertrauen und Selbstverständnis. Und da dir das vielleicht noch mehr über die Trainingsarbeit wieder zu holen, in so einer Phase ist deutlich wichtiger, weil du hast dann vielleicht die Erfolgserlebnisse am Wochenende nicht so oft. Und das ist vielleicht ein Unterschied zum letzten Jahr und ist vielleicht auch ein Unterschied zum einen oder anderen Spieler, der so eine Phase vielleicht noch nicht erlebt hat und würde jetzt trotzdem sagen, auch eine Phase, die vor meiner Zeit war, wo man von einer sehr, sehr schwierigen Rückrunde gesprochen hat, glaube ich, können viele Spieler, so wie ich vielleicht aus einem Jahr, wo es nicht so lief mit der U23 damals, nach einem sehr erfolgreichen, genau gleich von ein paar Dingen ja, Kraft tanken und ein paar Dinge vielleicht nicht mehr so zu machen und von den Momenten auch profitieren, wie es bei mir der Fall ist und habe da das nicht nur das Gefühl, sondern bin überzeugt, dass es da in eine gute Richtung geht.
Was sich gezeigt hat, auch in dem letzten halben Jahr vor allen Dingen, dass Dynamo ein sehr emotionaler Verein ist und dass es immer wieder auch Themen abseits des Rasens, des Spielfeldes gibt. Haben Sie Dresden und Dynamo so in den letzten 2, 3, 4 Monaten nochmal neu oder richtig kennengelernt oder vielleicht haben sich jetzt auch Dinge bestätigt? Ich könnte mir vorstellen, so unter dem Motto, das ist das, was ich von außen immer beobachtet habe, aber vielleicht auch nicht verstanden habe und was sie jetzt mittendrin erlebt haben und jetzt Dynamo eben so richtig kennen?
Ja, wenn es zu Dynamo dazugehört, dann kann man natürlich sagen, hat man auch in dem Bereich jetzt in dem halben Jahr ein paar Dinge erlebt, die ja man so nicht aus der Blase Freiburg, aber aus was in Freiburg über Jahre einfach entstanden ist, von ganzen Gremien über Geschäftsführung, über erste Mannschaft, über Nachwuchs, hat man jetzt in dem halben Jahr das ein oder andere miterleben dürfen, was einen natürlich prägt, aber wo man auch sagt, ja, das gehört vielleicht ein Stück weit dazu und wird trotzdem entscheidend sein, auch da, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, es war glaube ich vor oder nach der Aufsichtsratwahl, dass man, und das wird entscheidend sein, in den Phasen zusammensteht und einen gemeinsamen Weg geht, egal wie der Weg dann aussieht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade solche Vereine, unter anderem eben Freiburg, in dem ich lange arbeiten durfte, haben, glaube ich, auch in solchen Momenten immer sehr geschlossen, sehr klar gewirkt und immer probiert, gemeinsam gute Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen können auch mal hart sein, was eine einzelne Person anbelangt oder vielleicht eine Ausrichtung anbelangt, aber es war immer was Gemeinsames. Und da, ja, klar, habe ich im Vergleich zum ersten Jahr, wo es vielleicht auch so ein bisschen eine Wohlfühloase durch die Resultate war, obwohl schon auch immer sehr fordernd im ersten Jahr. Aber das ist auch richtig so, das gehört dazu, das macht einen oder schärft einem die Sinne. Klar, in dem halben Jahr vielleicht insgesamt das Drumherum zu unruhig war, um dann wirklich auch nochmal ein bisschen ruhiger durch die Vorrunde zu kommen.
Nur wenn das erste Jahr eine Wohlfühloase war, dann ist das zweite Jahr vielleicht so ein Drei-Sterne-Hotel mit Ausblick zur Straßenseite, wo der Bus immer lang fährt. Also dann schon gut ein bisschen möglich, aufregender. Ja. Also waren das auch die wichtigsten Learnings aus dem Jahr, vielleicht auch aus der Hinrunde, was Sie jetzt gerade schon gesagt haben? Gemeinschaftlich nach außen aufzutreten und vielleicht auch, das haben Sie oft betont, Kontinuität.
Ja, ich glaube, am Ende ist das der Schlüssel und trotzdem auch da, wenn man, das kann ja auch zu Kontinuität führen einem gemeinsamen Weg, dass man auch sagt, wenn man beispielsweise nicht mehr einen gemeinsamen Weg sieht, sei es auf Spielerebene, Trainerebene oder wo auch immer, personell, dann glaube ich, geht es einfach viel darum, Offenheit, Ehrlichkeit zu haben und das gemeinsam in eine Richtung zu bringen. Und dann, glaube ich, geht es viel um einen ehrlichen Austausch, den man hinbekommen muss. Und dann ist das immer der Schlüssel, meiner Meinung nach, Woche für Woche, genau so miteinander umzugehen. Dann ist es eine Gemeinschaft, weil dann findet man auch in Phasen, wo es vielleicht nicht so läuft, gute Lösung, gemeinsame Lösung. Und wie die Lösung dann aussieht, ist vielleicht nicht immer ganz so entscheidend, sondern der Weg, wie man da hinkommt. Und das ist nie möglich, wenn ich den vorgebe, wenn Geschäftsführer Sport den Weg vorgibt, wenn die Mannschaft den Weg vorgibt. Es muss immer was Gemeinsames sein.
Was in diesem Jahr für uns alle auch immer auffällig war, ist, dass sie eine Eigenschaft besitzen, die vielen guttun würde. Eine Eigenschaft, auch sich selbst mal zu kritisieren, auch zu sagen, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht. Würde mal sagen, das hilft nicht nur einigen anderen Trainern ganz gut, sondern vielleicht auch dem einen oder anderen Politiker. Wie ist das? Wie definieren Sie Kritik und vielleicht auch Fehlerkultur? Da tickt nicht jeder so wie Sie.
Für mich der Schlüssel, um sich zu entwickeln. Also für mich geht es um Entwicklung. Ich kann mich nur meiner Meinung nach entwickeln als Trainer, als Spieler, als Mensch, wenn ich Fehlerkultur zulasse. Also ohne Fehler keine Entwicklung, so muss ich sagen. Und für mich ist es was völlig Normales. Für mich ist es keine Schwäche. Für mich ist es auch nicht, mich vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, oh, jetzt habe ich was nicht gut gemacht, sondern wenn ich das Gefühl habe, es gibt Dinge, die nicht gut waren, wo ich für mich im Moment oder auch im Nachgang das Gefühl habe, es war nicht gut, dann äußere ich das gegenüber der Mannschaft, vielleicht auch mal gegenüber der Presse, gegenüber der Mannschaft. Kriegt hoffentlich nicht immer jeder mit, also nach außen, aber nach innen zu 100%. Und dann glaube ich, ist es oder würde es jedem gut tun, meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, wenn man so eine Fehlerkultur für sich selbst hat, weil das sind für mich die Dinge, die einen in der Entwicklung weiterbringen.
Was halten Sie von der These, dass Sie, wenn Sie wie zum Beispiel jetzt nach dem Braunschweig-Spiel sagen, da haben Sie einen Fehler gemacht, Stichwort Mittelfeldpressing zum Beispiel, das ist mir noch im Kopf geblieben, dass Sie da mit der Mannschaft auch ein Alibi liefern? Das ist ja dann praktisch so die Gegenrede. Jetzt gibt er der Mannschaft ein Alibi, jetzt können Sie sich hinterm Trainer verstecken, der hat es ja falsch gemacht. Aber auf dem Spielfeld müssen ja die Spieler ihre Zweikämpfe gewinnen.
Also ich nehme die Mannschaft zum einen nicht so wahr, wenn ich das Gefühl hätte, sie verstecken sich hinter dem und nutzen das als Alibi, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, obwohl es sich für mich so anfühlen würde. Also da sehe ich die Jungs sehr, sehr selbstkritisch. Gab eigentlich nie einen Moment, wo sie sich dahinter verstecken. Und dann geht es ja auch immer um Gesamtkontext, ohne dann immer zu sehr ins Detail zu gehen. Wenn wir jetzt dieses Spiel nehmen, dann hat es ja auch immer so ein bisschen damit zu tun. Wir haben beispielsweise in Darmstadt eine sehr, 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 sehr gute, meiner Meinung nach, Anfangsphase gehabt, wo wir uns auch dazu entschieden haben, in Mittelfeldpressing zu gehen. Das hat nichts mit Auswärts- oder Heimspiel zu tun, sondern es geht eher vielleicht auch darum, was für Spieler hast du gerade auf dem Platz, was passt vielleicht gut zu deinen Spielern und wo tut sich vielleicht der Gegner ein Stück weit auch schwer. Und wenn man dann Und jetzt da nochmal ins Detail darauf einzugehen, das Braunschweig-Spiel nimmt, dann ja, ist es eher was gewesen, was wir mit Ball nicht gut gelöst haben und gar nicht die Pressinglinie. Und trotzdem stehe ich dazu, ich würde es im Nachgang nicht mehr so machen. Aber es hat eigentlich mit den zwei Gegentoren gar nichts zu tun gehabt. Und das dann im Detail so zu sehen, ist meine Aufgabe. Das mit den Jungs im Nachgang so zu besprechen, ist meine Aufgabe. Und wie es dann außen wahrgenommen wird oder wer was daraus macht, ist mir eigentlich völlig egal, weil entscheidend ist, ja, was die Jungs daraus machen, was wir intern daraus machen. Aber dass sich da hinter solchen Aussagen jemand versteckt, so nehme ich die Jungs nicht wahr, sondern da sind sie sehr, sehr selbstkritisch. Nach innen eh, nach außen müssen sie es meiner Meinung nach nicht immer sein, sondern schon wichtig, dass sie, wenn es um den Austausch im inneren Kreis geht, dann schon auch sehr, sehr viel Selbstkritik da ist und deshalb auch meiner Meinung nach dann eine Entwicklung stattfinden kann.
Ausblick. 2026, Winterpause ist kurz. Wo setzen Sie an? Sicherlich neues Personal, eine gewisse Frische nach dem Weihnachtsurlaub. Was braucht's, um das Ruder rumzureißen in der Rückrunde?
In erster Linie volle Überzeugung von allen Beteiligten. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und da hat man vielleicht im Vergleich zur Startphase gemerkt, dass man durch fehlende Erfolgserlebnisse das nicht immer so hat. Und dann geht es ganz viel, das, was ich auch schon vorher angesprochen habe, in der Trainingswoche sich diese Erfolgserlebnisse zu holen, in der Vorbereitungsphase sich das zu holen mit zwei Testspielen, die wir haben, mit den einzelnen Trainingseinheiten, die wir haben, mit, ja, vielleicht, ihr habt es angesprochen, ein bisschen mehr Konkurrenzkampf auf der einen oder anderen Position. Auch das kann antreiben und sollte antreiben, ja, dass man da eine gute Mischung findet, geht es für mich um ja, die volle Überzeugung, wenn wir die haben, die spüren lassen, auch nach außen die Fans mitnehmen können. Ich glaube, uns ist es immer gelungen, eine sehr gute Energie auf den Platz zu bringen und die meisten Leute werden, wenn sie den Podcast anhören, das dann nicht glauben, dass wir unser intensivstes Spiel gegen Braunschweig hatten in der Vorrunde, unsere intensivste Halbzeit gegen Braunschweig in der ersten Halbzeit hatten, auf die ganze Halbserie gesehen. Und ich glaube, das spüren die Leute trotzdem, dass wir ja, immer wieder alles auf den Platz lassen. Das muss uns in der Rückrunde auszeichnen, dass wir jedes Spiel so nutzen, wie wir es in der Vorrunde genutzt haben, nämlich was die Energie, was die Art und Weise anbelangt, so vorne wegzugehen und inhaltlich einen Schritt gehen. Und wenn wir die Überzeugung haben, dann bin ich mir sicher, dass Chancen vorm Tor besser verwertet werden, wie es vielleicht jetzt in der Vorrunde uns gelungen ist und in der Defensive, ja, Zweikämpfe mutiger, aktiver, noch in Summe. Jetzt habe ich das Wort, glaube ich, zum ersten Mal gesagt.
Oh, das gehört aber zum Jahresrückblick dazu.
Ja, ja, deshalb habe ich jetzt zum Schluss auch nochmal gebracht.
Da freut sich auch der Pressesprecher. Das gefällt mir. Der Buchtitel ist nochmal erwähnt worden. Ja. Gut gesetzt.
Ja, dass es uns da einfach nochmal mehr gelingt, mutiger zu agieren und ja, nicht in so ein Reagieren zu kommen. Ich glaube, immer in Phasen hat uns das so ein bisschen eingeholt. Und ja, wenn wir den Mut haben, da Schritte zu gehen, dann geht es für mich ganz viel um Überzeugung in der Rückrunde.
Ich wollte über Braunschweig eigentlich gar nicht reden heute in dem Gespräch und jetzt haben Sie es trotzdem nochmal angesprochen. Sie sprechen von der intensivsten ersten Halbzeit, was die Werte betrifft, oder das müssen wir dann doch nochmal kurz erwähnen. Also weil alle sind mit dem Eindruck aus der ersten Halbzeit rausgegangen, Vollkatastrophe. Stefan Kutschke hat gesagt, bodenlos.
Ja, und dann geht es viel um Mut mit Ball, wenn man die ersten zwei Gegentore nimmt. Wenn wir nach vorne spielen, wir können nach vorne spielen, uns nach vorne anbieten, dann geht es ganz viel darum, dass wir Lösungen nach vorne haben und nicht, wir haben eigentlich beide Situationen schon aufgelöst, das Pressing vom Gegner schon aufgelöst und spielen dann wieder zurück, anstelle, dass wir nach vorne spielen, Gegner kommt wieder ins Pressing. Und trotzdem war es, ja, wenn man das Spiel nimmt, war es die intensivste in den Gesamtwerten, was Laufdistanz, was Sprints anbelangt, intensive Läufe. Und das ist ein Teil davon und trotzdem war es keine gute Halbzeit und trotzdem war es von der Energie her insgesamt, da geht es ja auch um Körpersprache, da geht es ganz viel darum, was passiert vielleicht nach dem 0-1, was passiert vielleicht nach dem 0-2, klar zu bleiben, mutig zu bleiben, aktiv zu sein, Zweikämpfe einen Tick früher zu führen, weil wir genügend Spieler hinterm Ball haben, hat am Ende nichts mit Intensität, sondern mit Aktivität zu tun und die Mischung haben wir in dem Spiel oder in der Halbzeit nicht auf den Platz gebracht und das hat viel mit Ball zu tun, den Mut zu haben, da zielstrebiger zu spielen. Das ist uns dann zweite Halbzeit gelungen. Hast innerhalb von 10 Minuten das Spiel zumindest gedreht, was den Spielstand anbelangt. Hast dann 2 gute Chancen. Und da müssen wir hinkommen. Aber nochmal, das hat uns in vielen Spielen ausgezeichnet. Und wenn wir die Energie weiterhin auf den Platz bekommen, wenn wir auch die Leute mehrheitlich hinter uns haben, gerade K-Block als Beispiel, sind ja auch viele von denen, die dann bei den Auswärtsspielen sind, immer unfassbare Unterstützung. Auch nach so einem Spiel, ja, die zweite Halbzeit hat ein bisschen dazu beigetragen, dass sie das dann auch spüren. Und das ist meine Aufgabe, dass uns das in jedem Spiel auswärts und zu Hause auch in der Rückrunde gelingt.
Sie wirken trotz der schwierigen Phase sehr ruhig, reflektiert, analytisch. Und jetzt habe ich aber gerade gemerkt, Jens, wo wir über das Braunschweig-Spiel nochmal reden, dass das Feuer doch irgendwie, dass es in Ihnen brennt. Ist die Pause jetzt ganz gut oder würden Sie jetzt am liebsten sofort weitermachen, weil eben da noch was, ich sage nicht gut zu machen ist, aber besser zu machen ist, als es in den letzten Wochen zumindest ergebnistechnisch lief?
Ich glaube, die Pause ist entscheidend, was wir am Anfang gesagt haben, um runterzufahren, und auch Spiele, die nicht so gut waren, können Antrieb sein für bessere Leistung, können Antrieb sein, den Leuten zu zeigen, hey, wir können es besser. Und ich glaube, ganz viele können das insgesamt besser, wie wir es in der Vorrunde gezeigt haben, mutiger, aktiver, mit mehr Überzeugung und Selbstvertrauen. Und dann können solche Spiele, solche Halbzeiten vielleicht auch die zweite Halbzeit kann Antrieb sein. Und da ist beides wichtig, Vorfreude auf das, was kommt. Und trotzdem auch wichtig, dass man die Tage nutzt, die wenigen, die man hat, um auch ein bisschen runterzufahren.
Was wünschen Sie sich für 2026? Sportlich, privat, ganz persönlich?
Privat und persönlich Gesundheit. Das wünsche ich aber eigentlich allen anderen auch, die es mit Dynamo halten und sich um mich rum bewegen. Ich glaube, das steht immer über allem, weil ja alles andere immer ein Stück weit einfach nicht ganz so entscheidend ist, und dann natürlich uns eine sportlich so erfolgreiche Rückrunde als Sportgemeinschaft, dass wir Ende Mai in ein zweites Zweitliga-Jahr gehen. Absolut möglich, absolut machbar, wenn wir ein paar Dinge verbessert bekommen aus der Vorrunde und aber auch ein paar Dinge weiterhin auf den Platz bekommen, dann sind das privat und jetzt so im Umfeld Dynamo sind das so die zwei Dinge, die ich mir wünschen würde.
Trainer, das wünschen wir uns auch. Also sind wir unisono.
Sehr gut.
Gesundheit.
Ich fühlte mich mit angesprochen, Jens.
Ja?
Gesundheit für alle, die es mit Dynamo halten und hier um den Trainer drumherum sind. Da dachte ich, das sind die Wünsche auch an uns.
So sieht's aus. Trainer, vielen Dank für die Zeit.
Gerne. Schönen
Jahreswechsel.
Danke und euch auch.
Alles Gute für 2026.
Danke. Ja. Soweit Thomas Stamm. Jetzt gucken wir auch noch ein bisschen zurück, oder? Auf das Jahr 2025, wenn wir schon am letzten Tag des Jahres sind. Euer Dynamo-Moment 2025?
Ino, du darfst anfangen, du bist der Jüngere.
Ganz knapp.
Das stimmt, ja. Für mich irgendwie schon das Terrassenufer. Ich muss es so sagen. Also ich habe jetzt kurz überlegt, bin die Spiele kurz gedanklich durchgegangen. Da konnten wir die zweite Jahreshälfte ja fast komplett ausblenden. Und nee, es ist das Terrassenufer, und zwar für mich dieser brachiale Eindruck der Bilder, die Kraft der Bilder, was man da gesehen hat, das kann man, jetzt tauchen ja auch immer viele Fotos auf in Jahresrückblicken, das kann man im Foto gar nicht so gut festhalten, wie es sich dort am Terrassenufer angefühlt hat. Die Ausgelassenheit der Menschen, die Spieler auch auf dem Bus zu sehen, wie viel Druck da abgefallen ist. Stefan Kutschke für mich da immer noch das Sinnbild, der sich da irgendwo einen Traum erfüllt hat zum Ende seiner Karriere. Aber eben auch die Sehnsucht der Fans. Und ich stand oben am Terrassenufer auf der Brühlschen Terrasse. Da standen jetzt auch viele Touristen, hatte ich so den Eindruck, die einfach ein Wochenende in Dresden verbracht haben und dann aber wirklich interessiert und fragend dazugeschaut haben. Und das war für mich das Dynamo-Bild und der Dynamo-Moment des Jahres, ja.
Also gehe ich mit, das Terrassenufer war unvergleichlich, waren überragende Bilder. Ich bin danach zum Beispiel in die Redaktion gegangen und wurde gebeten, mich umzuziehen, weil ich so nach Rauch gestunken habe. Aber für mich war es der Moment, Jens, du warst dabei, Pressekonferenz in Mannheim nach dem Spiel, als die Spieler reinkamen und ihren Trainer mit Wasser, Sekt und was noch und Bier überschüttet haben. Diese 1-2 Minuten Gesang, Thomas Stamm mit seinem Fischerhut, das war pures Glück, das war pure Erleichterung. Und das war mein Live-Moment 2025.
Ja, eigentlich wussten alle, was kommt damals in Mannheim. Alle haben drauf gewartet. Alle Fotografen kommen sonst selten zu Pressekonferenzen, weil da gibt's nicht so sehr viel zu fotografieren. Und die waren alle da. Und das muss man auch sagen, war mit viel Taktgefühl auch von Mannheim gemacht. Die haben dann die Bühne freigemacht. Die hatten einen wichtigen Sieg errungen damals für den Klassenerhalt. Und haben dann die Bühne freigemacht und das war wirklich ausgelassen. Auch die Stunden danach, Rückfahrt Mannheim, Dresden, der Empfang an der Trainingsakademie, epochal, nachts um zwei, was da los war am Messering, das kann man sich echt nicht vorstellen. Und da spürte man auch die Erleichterung aller Fans, aller Beteiligten, es geschafft zu haben, nachdem man zweimal knapp vor Brei geschrammt war. Und na klar, der Tag danach, den werde auch ich nie vergessen. Terrassenufer war magisch. Aber ich will jetzt auch nicht die gleichen Dinge nennen. Für mich ganz, ganz wichtig, Ostersonntag, Saarbrücken. Mit dem Sieg in Saarbrücken hast du es, glaube ich, geebnet, dass du in die zweite Bundesliga aufsteigst. Ja, und ich will einen Moment der Hinrunde nennen. Das Sensationstor von Luca Herrmann. Klar, der hat jetzt in Kiel diesen riesen Patzer gemacht, aber er hat eben auch für einen Glücksmoment gesorgt, für den ersten Sieg in der zweiten Bundesliga damals in Bielefeld mit diesem 2:1. Eine elendlange Schlussphase, die gar nicht aufzuhören drohte. Und dann macht er wirklich in der vorletzten Minute der Nachspielzeit dieses Traumtor, diesen wunderbaren Fallrückzieher. Auch so ein Moment des Jahres 2025. Wobei man sagen muss, von diesen Momenten, eben von diesen Luca-Hermann-Momenten, gab es leider viel, viel zu wenige in der Hinrunde.
Ich finde, Luca Herrmann ist am Ende ein sehr gutes Beispiel. Du hast ihn jetzt gerade genannt für irgendwie das Tor des Jahres aus Dynamo-Sicht. Und Thomas hat zu Recht auch gesagt, so den sinnbildlichen Fehler, der für die Hinrunde steht in Kiel, den hat er ja auch gemacht. Und das zeigt halt, Dynamo hat das Potenzial, das jetzt mal getragen auf die ganze Mannschaft, das Potenzial ist da. Und ich bin dann fast dort, was Purple Disco Machine Jens uns letzte Woche in der Weihnachtsfolge gesagt hat. Der hat's gesagt, naja, man spürt schon, dass sie ein paar Jahre, da meinte dann die Mannschaft, der Verein nicht in der zweiten Liga war und dass sie eine gewisse Naivität hat, so hat er es ausgedrückt, dass man die merkt und die muss man ablegen. Und das muss jetzt nicht die exakte Diagnose sein, aber auch das stimmt so für mich sinnbildlich. Also Dynamo hat eben Schwierigkeiten, viel länger Schwierigkeiten gehabt, in dieser zweiten Liga anzukommen. Und Luca Herrmann mit seinen beiden Aktionen ist da irgendwie ja echt ein gutes Beispiel.
Definitiv, ja. Und das muss dir aber gelingen. Sonst wirst du eben zum Regensburg oder Osnabrück der letzten Spielzeiten. Du musst versuchen, jetzt endlich anzukommen und regelmäßig zu punkten. Wir dachten ja nach den zwei Siegen, Bochum, Düsseldorf, jetzt sind sie angekommen. Dann fahren die auf den Betzenberg zu einem angeschlagenen Gegner und machen dann so ein Spiel, wie sie es machen. Das ist dann.
Naja, für mich ist der Sündenfall Braunschweig.
Und Nürnberg. Braunschweig und Nürnberg, die beiden Heimspiele. Und die schwache Heimbilanz. Das geht einfach nicht. Und in beiden Heimspielen, Tino, fängst du ganz, ganz früh ein Gegentor und alles ist über den Haufen geworfen.
Das stimmt. Nürnberg war so dieses erste Spiel, wo wir dachten, heute ist der Tag für die Wende. Kam dann nicht. Dann begann sie überraschend in Bochum. Und wie gesagt, für mich ist jetzt Braunschweig das Spiel. Guck auf die Tabelle, es kann alles so gelaufen sein oder es ist alles so, wie es ist. Aber die drei Braunschweig-Punkte dazu, kannst du drei bei Braunschweig abziehen, drei bei Dynamo drauf tun, dann ist die Tabelle immer noch keine schöne, aber sie sieht noch deutlich freundlicher aus, als es eben jetzt der Fall ist. Und in der ganzen Dramaturgie, wie es passiert ist, in der Konstellation vom Zeitpunkt her, also in der Situation nach den beiden Siegen, das hätte nicht passieren dürfen. Und auch dieses Spiel können wir wieder beispielhaft nehmen. Dynamo kam zurück. Und hat es dann eben wieder nicht verstanden, wenigstens das Unentschieden zu sichern. Nee, das Gegenteil ist passiert. Sie haben sogar noch den Gegentreffer gefressen.
Ja, da gehst du sogar noch ein Stück weiter. Nach dem 2:2 die Tür auf.
Genau so.
Oben auf, Braunschweig unten. Ja. Und dort musst du noch das 3:2 schießen. Und dann läuft vieles anders. Und du hörst mit dem 2:2 oder 10 Minuten nach dem 2:2, warum auch immer, wieder auf, Fußball zu spielen. Und fängst du dann wieder so eine Gurke ein. Und da sitzt du, das habe ich am Fernsehen gesehen, und da sitzt du dann dort und kriegst du Schleudertrauma vom vielen Kopfschütteln.
Definitiv. Auch Luca Herrmann mit einer großen Chance. War schwierig, aber da trifft er den Außenposten.
Stimmt, da ist der Luca Herrmann wieder. Und es stimmt, am Ende ist Luca Herrmann jetzt, haben wir vorher nicht abgesprochen, aber entpuppt sich so ein bisschen als irgendwie, ja, das Sinnbild für die Hinrunde.
Ist aber bei mir, ich frage euch gleich mal, Sieger und Verlierer, der Hinrunde, müssen wir jetzt nicht über das ganze Jahr machen, aber Hinrunde, Sieger, ich tue mich echt schwierig, ne? bei einem Team, was 13 Punkte hat, letzter ist in der zweiten Liga, da sehr, sehr viele Sieger zu finden. Ich würde mal sagen, Rosipal, weil er wirklich nach seiner Verletzung gut reingekommen ist, auch Tore gemacht hat, wichtige Tore gemacht hat. Und ich würde auch Lennart Grill sagen, der hat auch, als er gespielt hat, der Mannschaft eine gewisse Sicherheit gegeben. Kennt viele, die im Umfeld von Dynamo auch von Lennart Grill schwärmen. Und beiden Verlierern, Verlierer ist immer so ein hartes Wort, aber klar, Dominik Koter tut sich in der zweiten Bundesliga aktuell brutal schwer und hat noch nicht das entfachen können, dieses Aroma entfalten können, was er damals nach seinem Gang von Regensburg nach Dresden in der Rückrunde entfacht hat. Und das ist ja jetzt nicht sein erstes Mal in der zweiten Liga. Irgendwie ist das für mich ein Rätsel. Sagt ihr mal.
Ja, also bei Gewinnern gehe ich bei Alexander Rosipal mit, weil das waren drei wichtige Tore und Assists, die er geliefert hat in den Spielen, die zumindest für Punkte gesorgt haben. Und immer wenn er getroffen hat, hat Dynamo zumindest gepunktet. Und Gewinner trotzdem für mich Niklas Hauptmann, weil wenn er gespielt hat, ist eine gewisse Sicherheit im Spiel da. Wenn er gefehlt hat, hat man es umso mehr gesehen, siehe Kaiserslautern. Das war teilweise fuchsteufelswild ohne ihn. Und bei den Verlierern, ja, Dominik Koter ist klar, aber du hast ihn, Lennart Grill, als Gewinner genannt. Ich nenne ihn als Verlierer, weil scheiße, diese Verletzung. Mhm. Ja, und ich habe nichts gegen Tim Schreiber. Er konnte für die letzten Niederlagen gar nichts dafür. Man hat sogar gesehen, dass er seinen Spielstil etwas auf Lennart Grill umgestellt hat mit den langen, weiten Bällen. Er hat ja nicht umsonst die riesengroße Ausgleichschance gegen Braunschweig von Jonas Oehmichen eingeleitet. Und wenn ich noch als Verlierer sehe, werden viele Dresden auch nicht gern hören, Toni Menzel ist stehen geblieben für mich in dieser Halbserie. Hat für mich voriges Jahr deutlich besser performt. Und
aber auch verletzungsbedingt.
Verletzungsbedingt auch. Und wenn jetzt sein Ellbogen auskuriert ist, muss er mächtig Gas geben, um in die Mannschaft zu kommen. Denn er kann dieser sehr, sehr viel geben, wenn er in Topform ist.
Jetzt habt ihr fast alle Namen oder ich denke alle Namen gesagt. Für mich Toni Menzel auch jetzt ein Stück weit Verlierer und ein Stück weit aber auch halt unverschuldet eben mit der Ellenbogenverletzung. Aber das beschreibt eben seine Hinrunde auch. Wird jetzt wieder fit ins Trainingslager fahren und Thomas hat es gesagt, er wird und muss dort angreifen. Dass die Entwicklung bei ihm nicht so weitergehen konnte oder eben auch mal so eine gewisse Stagnation haben kann, das ist klar, der ist immer noch ein junger Mann, das dürfen wir immer nicht vergessen und trotzdem steht er halt sinnbildlich für dieses Ankommen in der zweiten Liga, was halt ein schweres ist und was für junge Spieler umso schwerer ist, erst recht in einer Mannschaft, in der es eben sportlich nicht so richtig läuft. Da können wir Jonas Oehmichen noch mit dazu nehmen, der hatte viele Einwechseleinsätze dann gerade am Ende, hatte auch immer gute Ansätze, aber so dieser Erweckungsmoment bei ihm, glaube ich, fehlt auch noch. Ohne dass wir jetzt ihm jetzt auch den Stempel Verlierer irgendwie aufdrücken wollen. Gewinner würde ich ergänzen, wo wir gerade bei jungen Leuten sind, ein Stück weit doch auch Friedrich Müller. Na klar ist der in den letzten Spielen geerdet worden, gerade auch nochmal in Kiel. Da ist deutlich geworden, dass ein 19-Jähriger eben noch nicht die Sterne vom Himmel spielen kann. Aber dass er es geschafft hat, in dieser Hinrunde sich so in den Fokus zu spielen, dass er in der schwierigen Phase auch das Vertrauen vom Trainer bekommen hat. Ich erinnere mich an das Spiel in Bochum, ich habe die Aufstellung gesehen und fand das ein bisschen Harakiri. Bin dann von euch eingefangen worden, die ihr das Testspiel davor gegen Cottbus gesehen habt und gesagt habt, der kann das und er hat das dann in Bochum auch eindrucksvoll bewiesen. Insofern ein Gewinner und das, ich glaube, das unterstreicht eben auch die Dynamo-Philosophie, dass es wieder einer aus den eigenen Reihen ins Profiteam geschafft hat und ich bleibe aber bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe, an Friedrich Müller bitte jetzt nicht irgendwie Erwartungen für die Rückrunde knüpfen, dass der hier der Mann für die Viererkette oder Dreierkette oder was auch immer ist. Also das müssen und sollen dann gerne andere richten, angefangen von Julian Pauli, der selber noch jünger ist und dann vielleicht auch der ominöse neue Verteidiger, gerne auch Lars Bünning, wenn sich das im Trainingslager so rauskristallisieren sollte. Und da schließe ich jetzt meine Verliererliste. Ja, irgendwo stehen da natürlich auch Lars Bünning und Claudio Kammerknecht drauf, die jetzt zumindest für den Moment irgendwie abgeschrieben scheinen.
Naja, mal gucken. Können ja auf jeden Fall in der Rückrunde dann alle angreifen und haben die Chance dazu und müssen sich natürlich jetzt dann im Trainingslager anbieten. Dann geht das Jahr 2025 zu Ende. Gibt's bei euch kulinarisch irgendwie was Spezielles zu Silvester?
Also, so wie ich gehört habe, gibt es bei uns Raclette, aber ich habe vom Essen, ganz ehrlich gesagt, zurzeit ein kleines bisschen die Nase voll. War alle viel zu viel.
Echt?
über die Feiertage. Es ist,
das kann ich jetzt man, gar nicht sagen. Also, Essen geht
ist,
immer.
Oh, irgendwann war ich dann mal so satt, ich kam mir schon vor wie die Ziege.
Mäh. Zum Glück gibt's bei Tag 24 keine Waage, die aufgestellt wird, wenn die Kollegen nach der Weihnachtspause kommen. Tu doch mal, so viel hättest du gar nicht bescheißen können.
Wir haben zum Glück keine Waage und da bin ich sehr froh drüber. Ja. Aber wir haben uns sportlich betätigt in unseren Pausen, auch mal in der Sportredaktion. Wir haben mal eine Runde Elli Pelli gespielt bei uns im Besprechungszimmer. Ja, und gut, man läuft nicht viel, aber man hat Bewegung.
Wenn ich einige Dartspieler sehe, dann denke ich mir auch immer, also die machen jetzt bestimmt nicht das Laufprogramm vom Kollegen Tino Meyer. Also ist ordentlich auch immer mal ein Stück Fleisch auf dem Rippen. Wie vielen Platz hast du belegt, Thomas? Wurde da gerankt?
Nein, wir haben nicht gerankt. Der Kollege Maslich hat so einen goldenen, was wollen wir mal, als Wanderpokal vergeben. Mhm. Und am Sonntag hatte ich mal lichte Momente. Jetzt steht er bei mir auf dem Schreibtisch für einige Zeit, weil Jens fliegt ja jetzt ins Trainingslager, er kann ja jetzt nicht mehr die Pausengestaltung so eingreifen, hat er jetzt zu tun mit dem Mama Meier. Und daher ist der goldene Pokal mal für einige Tage auf meinem Platz. Da fühlt sich dort wohl.
Also bist du quasi der Luke Littler von Tag 24?
Nein, also die anderen Kollegen machen da schon deutlich mehr Geschick mit. Die lassen mich immer mitspielen, weil sie ein Opfer brauchen. Aber am Sonntag habe ich den Spiel so umgedreht.
Sehr gut.
Jens, und mich musst du nach dem Essen nie fragen, das weißt du doch. Es wird was auf dem Tisch stehen, aber was das genau wird, und ich bin eingeladen und da lasse ich mich einfach überraschen. Ich werde vorher natürlich den Anruf getätigt haben, was ich mitbringen soll, und auch da wissen alle Beteiligten, bring was zu trinken mit, das passt dann schon. Mit Essen, da kümmern wir uns lieber, wisst ihr so? So läuft das.
Also wir wollen am 1.1. früh wieder baden gehen. Also bei uns im Vogtland, warte mal, sind gerade -6 Grad, also da gehe ich nicht rein. Aber sollte es bis zum 1.1. noch ein bisschen so um die 0 Grad sein, dann haben wir im voriges Jahr schon gemacht. War eine Grenzerfahrung, aber eine gute. Hätte ich nie gedacht, aber es hat Spaß gemacht. Und deshalb wollen wir das am Neujahrsmorgen wieder so machen. Und ich habe gehört, so kaltes Wasser soll auch gut sein für den Kopf nach Silvester.
Okay, naja. Aber es muss ja so gut gewesen sein, dass du noch am letzten Tag davon erzählst.
Jens, und jetzt du, was machst du am Herd für den Silvesterabend?
Was ich am Herd mache, ich glaube, ich werde eine schöne Pasta mit Lachs machen. Also das ist immer ganz nett und schnell zubereitet. Also von daher passt das.
Mit Roland Kaiser in der Playlist?
Möglicherweise. Und dann mit Freunden feiern. Mal schauen. Ich finde ja, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon besprochen, Silvester, so dieses geplante Feiern, ist immer nicht ganz einfach. Also da nimmt man sich wochenlang, monatelang Dinge vor und sagt, da müssen wir das machen und jenes machen und so. Und es kann dann nach dem magischen Zeitpunkt, nach 0 Uhr, nett werden. Es kann aber auch schnell abflauen. Wichtig ist, dass es nach 0 Uhr nett wird. Das ist so ein bisschen dann die Rückrunde der Silvesterfeier. Und da muss es im Grunde genommen knallen, sage ich mal so. Ähnlich wie bei Dynamo.
Inwiefern?
Pyrotechnisch gesehen.
Pyrotechnisch, alles klar.
Ich habe schon gemerkt, also aus dem Gespräch heute, die ersten Wochen werden entscheidend sein, glaube ich, für Dynamo Dresden. Vorentscheidend sein. Kannst jetzt nicht alles auf die 3 Wochen fokussieren. Also wenn du jetzt, ich sag mal, Fürth, Magdeburg und Bielefeld die 6-7 Punkte holst, danach kannst du den Spielbetrieb nicht einstellen. Aber um eine Chance zu haben, musst du in den 3 Spielen auf jeden Fall was holen. Sonst wird's echt schwierig.
Genau so ist es.
Vielen Dank. Rutscht gut rein auf ein gutes, für uns alle gesundes und auch glückliches Jahr 2026. Ich sag mal, was jetzt die gesamte Weltlage betrifft, die wir jetzt hier heute nie besprochen haben und nie besprechen müssen, das machen andere Podcasts, war es ja mit 2025 ein ganz einfaches Jahr. Ich wünsche euch nur das Beste. Eins bin ich mir sicher, Thomas, dich hören wir auch 2026 hier häufiger.
Das würde mich freuen, und auch an euch guten Rutsch und dann einen guten Start ins neue Jahr und einen guten Flug ins neue Jahr, Herr Meier.
Vielen Dank.
Sagt Thomas Nahndorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Wir sehen uns doch alle am 2. Januar zur Vorstellung von Sören Gonter als neuer Sportchef, oder?
Das stimmt. Da haben wir schon eine erste Verabredung fürs neue Jahr. Siehst so schnell kann es gehen.
Genau.
So
schnell geht's. Save the date mit Dynamo.
Bis dahin. Nahndorf, wir sehen uns im neuen Jahr.
Ciao, ciao.
Tino. Die wichtigste Frage für mich zum Schluss. Du weißt, was
ja,
jetzt kommt.
Wir machen weiter. Ja, Jens, wir machen auch 2026 weiter.
Ach, das war's.
Das war's nicht,
das würde ich, das würde ich doch vermissen. Das würde ich doch vermissen. Das war doch am Anfang wirklich ganz, ganz viel Flachs. Ich freue mich jede Woche mit dir echt eine Folge aufzunehmen und auch mit unseren Gesprächspartnern. Unser Podcast macht große Freude und wird es auch 2026 geben. Wie sagt die Frau vom Standesamt immer so schön, in guten wie in schlechten Zeiten. So. Jetzt aber die wichtigste Frage. Tino, 2026. Wo wird's den ersten Marathon geben? Wo läufst du? Ich warte seit quasi Monaten, seit Monaten darauf, dass wir endlich die Stadt enthüllt bekommen. Ich sag jetzt bitte nicht Hannover.
Nee, es ist nicht Hannover geworden. Nein, ich kann's, wenn du mich schon so fragst, auch sagen, London.
London Calling. Sehr schön. Sehr schön. Ivas, da warst? Da schließt sich jetzt der Kreis, wie du heute auch gesagt hast. Ivas, da warst? Handballer vom HC Florenz. Niederländischer Nationalspieler, wird jetzt auch bei der EM dabei sein, bei den Niederlanden, bei der Handball-EM, war in London, konnte ich seinen sozialen Netzwerken entnehmen, der war beim Fußball, West Ham United, der war bei der Darts-WM, haben wir auch gerade drüber gesprochen, im Alley Pally. Und ich glaube, du wirst weder zum Fußball, Darts-WM ist dann vorbei, aber ich glaube, du wirst so im Fokus sein. Da wird's nicht mal für einen Besuch bei Fulham, West Ham oder bei diesem ganzen Londoner Verein Millwall reichen.
Nee, am 26. April wird's soweit sein und dann ist nur Full Running. Dann ist nichts mit Sightseeing oder so. Das kann maximal unterwegs passieren. Ich sag mal so, ich würde es gerne da an dem 26.04. aber so richtig krachen lassen.
Das ist das Wochenende, wo Dynamo in Düsseldorf spielt.
Naja. So. Das wäre nicht zum ersten Mal, dass wir auch einen Podcast aufgenommen haben, während ich auf Marathonreise bin. Ich werde einen Computer dabei haben, ein Headset, und wir können natürlich auch diese Konstante, soll es auch 2026 geben, zu jeder Zeit, Jens, von unterwegs einen Podcast aufnehmen und wenn es eben wieder beim Marathonwochenende ist. Ich entsinne mich, wir hatten Markus Anfang sozusagen 2024 entlassen, da war ich in Wien. Und warum wollen wir nicht 2026 in London einen Podcast aufnehmen?
Aber da muss es jetzt nicht diese Gründe geben, also die wir damals hatten bei deinem Marathon in Wien. Also es kann ja auch schöne Gründe geben, oder? Den Podcast aufzuzeichnen.
Wenn am 26. April der Klassenerhalt rechnerisch feststeht, können wir auch eine Sonderfolge machen.
Das glaube ich nun beim besten Willen nicht.
Aber wenn es so wäre, würdest du es machen?
Also sofort. Gut. Ernährungstechnisch. Naja, London soll besser gewesen sein. Aber ich habe in London auch schon ganz, ganz viel schlechtes Essen gegessen, muss ich mal so sagen. Also kulinarisch ist es eben mit England immer so eine Sache. Pass mir da auf, weil es ist wichtig, dass du gerade in den Tagen vor Marathon nochmal gut isst, mein junger Freund.
Ich freue mich, dass ich auch mit dir einen Ernährungsberater an meiner Seite habe. Alles. Und die gute Nachricht ist außerdem, dass es bis April ja noch ein bisschen Zeit ist. Ja. Und dass du mir sicherlich bis dahin noch den ein oder anderen wichtigen Ratschlag mitgeben kannst.
Nächste Woche muss ich mir keine Sorgen machen. Da ist der Teller gut gefüllt, denn der Kollege Tino Meyer, wie wir heute schon aus den Worten von Thomas Nahmdorf entnehmen konnten, reist ja mit der Sportgemeinschaft ins Trainingslager in die Türkei. Und in der Türkei, wissen wir alle, ist all inclusive, da wird der Teller gut gefüllt. Da gibt's Vorspeise, Hauptgericht und dann noch sicherlich ein Dessert, sehr, sehr süß immer in der Türkei. Musste ein bisschen aufpassen mit der Rationierung.
Danke auch dafür, für den Tipp. Genau. Ja, die erste Woche wird in der Türkei sein und ich bin gespannt.
Du meldest dich aus der Türkei. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Dann sprechen wir natürlich auch über die Präsentation von Sören Gonter, dann über die nächsten Neuzugänge. Es gibt viel zu besprechen in Folge 1 2026. Und Tino, ich kann es kaum erwarten, dich dann wieder zu hören. Rutsch gut rein ins neue Jahr.
Jens, dir auch eine schöne Silvesterfeier, auf dass es nach 0 Uhr in der Rückrunde genauso gut ist wie vorher. Und wir hören uns nächstes Jahr. Ich freue mich.
Bis dahin. Klingt jetzt so weit, aber es ist ja im Grunde genommen in einer Woche.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.